Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Mein Name ist Stefan und der Hyperraum ist mittlerweile ein sehr unregelmäßiger Podcast rund um Serien, Filme, Sci-Fi, Games und hier und da auch mal etwas Star Wars. Ja, liebe Leute da draußen, in diesen turbulenten Zeiten, da brauchen wir doch alle ein paar Konstanten im Leben und eine davon ist der alljährliche Serienrückblick mit dem lieben Mo. Deswegen will ich auch gar nicht zu lange drum rumreden, sondern sag direkt, hi Mo, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo Stefan, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
Ja, mich freut's auch und wir haben, nachdem wir das letzte Jahr aufgrund von Terminschwierigkeiten bei mir quasi im neuen Jahr begonnen hatten, haben wir ja diesmal mit Absicht im neuen Jahr begonnen, denn wir mussten natürlich auf den Serienelefanten im Raum warten, über den wir auch nachher sprechen werden. Aber bevor wir direkt in Medias Res gehen, wie der Lateiner immer noch zu sagen pflegt, wie war 25 für dich? Was ist bei dir so passiert? Was war im Podcast-Leben los?
Ja, es war so einiges los. Ich mache ja den Hochleveln-Podcast jetzt seit 4 Jahren, auch einfach unter meinem normalen Namen Moritz Böger. Ist leicht zu finden, der Hochleveln-Podcast. Und da habe ich tatsächlich jetzt mal angepeilt, ein paar mehr Folgen zu machen, weil teilweise war das, glaube ich, 2024 so gewesen, dass ich weniger als 10 Folgen im Jahr geschafft hatte. Und da habe ich gedacht, ja, es ist zwar jetzt kein Wettrennen, aber ich habe mir jetzt gedacht, 2025, das muss man doch mal schaffen. Und das hat eigentlich auch im Großen und Ganzen ganz gut geklappt. Der Podcast hat jetzt auch ein neues Logo, wo man auch direkt so sieht, da gibt's Fantasy, Science Fiction und vieles mehr. Und ja, da hat mir das Podcasten durchaus Spaß gemacht und ich habe es auch so ein bisschen erweitert. Ich habe ein bisschen mehr jetzt auch Science Fiction gemacht. Der Christian Endres war ja zum Beispiel zu Gast und ich habe auch ein bisschen mehr Computerspiele als Thema gemacht, zum Beispiel Baldur's Gate oder so etwas.
Mhm. Ja, sehr schön. Das heißt, du hast auf jeden Fall deutlich fleißiger in Disziplin da als ich, aber so muss es ja auch sein. Ne? Und ich habe gesehen, auf Social Media bist du ja auch weiterhin noch sehr, sehr aktiv.
Genau, auf Instagram, da bin ich durchaus auch zu finden, ja einfach unter Moritz Böger. Da ist ja so ein bisschen mein Thema Nerd sein oder Nerd-Hobbys, weil ich habe immer so ein bisschen die Haltung, dass früher gab es ja ein bisschen sowas wie so Gamer-Shaming. Das nennt man ja quasi, wenn man verheimlicht, dass man gerne Warhammer 40.000 spielt oder wenn man verheimlicht, keine Ahnung, dass man gerne Computerspiele spielt. Und da habe ich gedacht, da muss ich ein bisschen mal so einen Gegenimpuls setzen, machen ja mittlerweile auch viele und poste ab und zu mal, was ich da so mache. Mhm. Aber du hast ja auch, glaube ich, ein paar Miniaturen mal immer wieder gepostet, richtig?
Ja, ich bin wie so oft, bin ich mit großen Ambitionen ins Jahr gestartet und habe gedacht, weil ich einfach festgestellt habe, dass dieses Thema Miniaturen malen, wir haben es ja auch dann bei dir zum Thema Warhammer mal angesprochen, einfach für mich jetzt nicht mein Haupthobby ist, aber eins, das schon sehr viel Zeit beansprucht und wo ich denke, das ist ja auch ein sehr visuelles Hobby, wo ich mal gedacht habe, ach komm, ich poste einfach dann mal auf Instagram auf einem Extra-Kanal, immer wenn ich was gemalt habe, die Fotos davon. Und dann habe ich festgestellt, 2 Sachen. Erstens, man muss ja auch Sachen fertig malen und zweitens, man muss auch gut fotografieren können. Plus, man muss irgendwie Social-Media-affin sein. 3 Sachen, die bei mir einfach nicht klappen. Und deswegen, ich sage nicht, es ist eingeschlafen, aber das ist wieder so, dass ab und zu denke ich mal noch dran, ach Gott, da könnte ich ja mal wieder ein Bild posten. Aber ich möchte gar nicht zu viel vorgreifen. Ich bin da am Wattplan dran, wie man so schön sagen würde. Also da wird auf jeden Fall wieder mehr passieren Richtung Malen und auch quasi der Output nach außen tragen zu malen. Da gibt es demnächst nochmal was zu. Aber ich sage mal auf Instagram, ja, das Feuer hat nicht lange gehalten bei mir. Ich komme einfach mit diesem Instagram. Ich bin da als Konsument leider viel zu aktiv, das müsste ich auch mal wieder deinstallieren, aber mit dem Posten und so weiter, ich komme da einfach nicht rein irgendwie, das liegt mir einfach nicht.
Aber ich habe auch immer das Gefühl, bei Instagram ist ja letztlich auch kein Wettrennen. Bei mir sind auch manchmal Wochen, wo ich dann gar nichts poste und dann sind aber mal wieder Wochen, wo ich auch mal irgendwie mal mehr zu berichten habe oder was heißt zu berichten? Es gibt ja gar nicht unbedingt immer was Neues. Ich poste dann einfach meistens vielleicht, was ich gerade für ein Buch gelesen habe oder wenn ich aktuell ein Computerspiel gespielt habe. Ich habe zum Beispiel jetzt sehr gerne das alte Baldur's Gate 1 gespielt. Da habe ich ein bisschen was zu gepostet. Mhm. Das macht mir dann auch ein bisschen Spaß.
Ja, und da bin ich halt so, ich versuche halt eigentlich quasi von mir als Privatperson relativ wenig daraus zu tragen, ja. Und dann ist aber, das natürlich eigentlich funktioniert Instagram so fast nicht, ne. Also außer du machst wirklich High-End-Content, was ich auch nicht mache, dann musst du eigentlich auch schon ein bisschen, also sonst fehlt auch so ein bisschen die Hook, ne, einfach da ab und zu mal so ein Bildchen zu posten oder so weiter, das bringt dann auch nicht so viel. Aber gut, es ist okay, ich kümmere mich um andere Sachen.
Ja, aber du hast ja auch in deinem Podcast einige coole Folgen gemacht. Ich höre den ja immer durchaus mit und ich habe sogar, du kannst ja, das wissen viele gar nicht, wenn du bei zum Beispiel bei Spotify for Creators bist, dann kannst du quasi bei deinem Podcast zwei andere Podcasts irgendwie empfehlen. Die werden dann irgendwie angezeigt und da habe ich tatsächlich deinen Podcast angegeben und die Nerd-Selbsthilfegruppe als Podcast.
Ach, guck mal, siehst du, so schlecht bin ich, das habe ich nicht mal mitbekommen, da sage ich aber schon mal vielen Dank.
Ich weiß auch gar nicht so exakt, was das dann ergibt, aber ich glaube, wir sind dann quasi die Vorschläge, die dann Instagram sage ich schon, die dann Spotify intern vergibt wahrscheinlich. Deswegen kannst du da was vorschlagen. Teilweise geschieht das ja auch automatisch, dass Spotify sagt, ja, dieser Podcast ist so ähnlich wie dieser Podcast.
Ja, interessant. Ich meine, ich müsste mich da, möchte aber wieder ein bisschen mehr mit beschäftigen, aber das ist auch sowas, das fragmentiert mittlerweile so, ne? Ich habe ja Spotify benutze ich ja gar nicht als Publishing-Plattform, sondern ich benutze ja Podigy. Aber dann kann man bei Spotify trotzdem auch reingucken und es hat andere Statistiken und ach, aber ich weiß nicht, also wie gesagt, es ist so einfach, ich meine, ich habe jetzt nochmal geguckt, freut mich, dass du sagst, die Folgen waren schön, mir haben sie auch Spaß gemacht, aber es waren ja wirklich nicht viele letztes Jahr, ne? Die letzte auch dann im August. Ja, das ist einfach, ne? Wie gesagt, weniger Disziplin als bei dir, dann viele andere Sachen im Kopf und zu tun. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, es war auch einfach letztes Jahr, es waren nicht so viele Sachen dabei, wo ich sagen würde, ach, da muss ich jetzt unbedingt mal drüber sprechen. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob es da irgendwelche totalen Highlights gab, außer den Serien oder den Serien, über die wir jetzt sprechen. Aber bei mir war wirklich wenig dabei, wo ich sage, es hat mich so richtig gepackt und ich musste da eine Folge zu machen.
Ja, ich glaube, teilweise verändern sich ja auch ein bisschen so die Sehgewohnheiten, ne? Ich bin ja jetzt auch 43 und teilweise ist es manchmal auch so, dass vielleicht manchmal so ganz moderne Serien oder so ganz, weiß ich auch nicht, so hippe Serien mich dann gar nicht so packen. Ich habe also auch in letzten Jahr 2025 öfter auch mal was Älteres geschaut, wie zum Beispiel Star Trek Deep Space Nine oder andere Dinge, die einfach schon älter sind.
Ja, so ging es mir auch. Ich habe auch versucht, ein paar alte Sachen einfach mal nicht abzuarbeiten, sondern ich habe einfach Lust drauf gehabt, ne? Und habe da, keine Ahnung, man hört ja auch viele andere Podcasts, ne? Und dann habe ich einfach geschaut, okay, was sind da so die Empfehlungen zu Serien, aber auch zu Filmen? Und gerade jetzt Ende des Jahres auch nochmal habe ich richtig so einen kleinen Filmendspurt gemacht, wo ich einfach mal so die versucht habe, so das, was so als die besten Filme in den letzten Jahren so benannt wurde, immer anzuschauen. Und bei den Serien auch, da habe ich auch einfach so ein paar Sachen geguckt, die jetzt auch hier gar nicht vorkommen, weil sie eben keine 25er-Serien sind, aber mit denen schon auch viel Spaß hatte. Aber wie gesagt, so richtige Highlights, so weder bei Serien noch bei irgendwelchen anderen Sachen, war für mich eigentlich nicht so wirklich was ganz, ganz Großes dabei letztes Jahr.
Ja, es ist ja auch nicht immer gleich spannend, ne? Also eine Serie, die jetzt nicht von 2025 ist, die ich aber im letzten Jahr entdeckt habe. Ich gucke ja eigentlich auch ganz gerne animierte Serien oder Anime-Serien, wenn sie denn gut sind. Und da habe ich zum Beispiel die Serie entdeckt gehabt, Frieren Beyond Journey's End, was ich finde, was eine unglaublich gute Serie ist, wo ich fast sagen würde, sowas mit realen Menschen, das gibt's eigentlich gar nicht vergleichbar. Also das zum Beispiel habe ich so als wirklich coole Serie entdeckt.
Ja, ich habe, wenn wir jetzt dann schon mal ein bisschen quasi Honorable Mentions machen. Ich habe Ende des Jahres habe ich was entdeckt und zwar Krieg der Welten. Da gibt es ja so eine Serie, das ist glaube ich eine französisch-englische Produktion oder eine kanadische. Nee, es ist Canal Plus, das müsste eigentlich Frankreich sein. Ne? Und die spielt ja auch in Europa, in England und in Frankreich. Und ich weiß nicht, also irgendwie, ich habe die angefangen zu schauen, so mehr oder weniger aus Langeweile. Und weil mich das einfach interessiert hat nach den ganzen Filmen, wie man das Thema jetzt nochmal bearbeitet. Und dann muss ich sagen, ich war relativ schnell richtig gehuckt und habe diese drei Staffeln, habe ich innerhalb von 2 Wochen oder sowas durchgehauen. Und war, ja, Staffel 2 war vielleicht nicht ganz so gut, aber insgesamt war ich richtig begeistert von der Serie. Also, sag ich mal, ich weiß nicht, hast du die gesehen?
Nee, und man darf sie auch, glaube ich, nicht verwechseln mit dem Film Krieg der Welten von 2025, der ja so ganz schlecht war.
Genau, das sollte man auf keinen Fall tun, aber es ist schon eine interessante Interpretation, also kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich noch was entdeckt gehabt, irgendwie Mitte des Jahres habe ich mal schon eine Serie geschaut, die ist Station 11. Also ich meine, bei mir ehrlicherweise verschwimmen auch die Jahre, aber ich meine, ich habe das in 25 geschaut. Und das war eigentlich auch so eine ganz interessante Serie, die hat so extremst gut angefangen, ja, wirklich der Pilot war richtig super, dann zwischendurch hat sie mich fast so ein bisschen verloren, weil sie so, was der Amerikaner würde es als Arzi-Fazi bezeichnen, es war mir dann schon so ein bisschen sehr angestrengt intellektuell, aber es war halt so auch so Postapokalypse, da kommen wir später auch nochmal dazu, und ja, also wirklich auch bewegend, wie man so schön sagt, also da hatte ich auch viel Spaß mit, und würde die, also auf jeden Fall interessant, würde ich auch nochmal allen so ein bisschen ans Herz legen, diese Serie.
Ja, und ich sag mal, teilweise habe ich auch 2025 mal wieder mehr Computer gespielt. Habe ich irgendwie vergleichsweise, glaube ich, 2024 weniger, weil ich da irgendwie mal wieder ein bisschen mehr Bock zu hatte. Ich hatte mir auch dann im Sommer einen neuen PC gekauft und da machte das auch doppelt Sinn, mal wieder ein bisschen am PC Computer zu spielen.
Ja. Ja, habe ich auch. Ich habe jetzt Kingdom Come Deliverance fast durch, würde ich sagen. Habe das aber auch wirklich wieder nur so extrem scheibchenweise gespielt. Ab und zu habe ich mal wirklich einen Tag richtig rein versenken können, gerade jetzt in den Ferien. Aber ansonsten, ich habe viel kleinere Sachen gespielt, aber es ist auch da, es verschwimmt dann leider immer so alles. Ne? Man macht halt immer, mein Problem ist oft, ich mache die Sachen dann irgendwie dann doch so nebenher oder zwischen rein und dann bleiben sie eigentlich gar nicht so richtig haften. Ne? Auch ärgerlich.
Ja, und ich sag mal, auch bei den Computerspielen ist es natürlich auch so, es ist natürlich auch eine Menge und eine Masse an neuen Computerspielen, die erscheinen. Also ich habe, glaube ich, letztens gelesen, auf Steam erscheinen, glaube ich, pro Tag über 100 neue Computerspiele jeden Tag. Und das ist ja schon irgendwie eine große Menge, ne?
Ja, das ist total verrückt. Ja. Und da, ja, also ich habe auch mittlerweile mich mehr so Richtung ein bisschen Indie-Games orientiert, ja, weil da sind auch schon tolle Sachen dabei. Aber man muss echt gucken, man verliert da echt relativ schnell einfach die Übersicht, was ist gut und was für dem, was ist neu und was in dem neuen Zeug ist auch tatsächlich gut, ne? Nicht so einfach.
Ja, und bei Computerspielen, glaube ich, muss man auch viel aufs Bauchgefühl hören. Weil bei mir ist zum Beispiel so, ich mag zwar gerne klassische Computerrollenspiele, so CRPGs, aber ich will das nicht, wenn das, sag ich mal, das Management zu umfassend ist. Also wenn du 6 Charaktere hast und die haben alle noch ein Inventar und dann musst du die alle noch leveln und skillen und wie gesagt, das sind 6 verschiedene Personen, das ist mir teilweise zu viel.
Ja, genau. Zum Beispiel gibt's ja Warhammer Rogue Trader, ne, habe ich angefangen zu spielen und macht mir auch Spaß. Aber auch da, der Skilltree von so einer Party, ich habe eigentlich am liebsten einen Charakter, mit dem ziehe ich los, auf den kann ich mich fokussieren. Und dann, ich bin nicht so jemand, der da irgendwie im Blick behalten kann, was alle 4, 5 Leute gut können und wer wann wo in die Party muss. Das war zum Beispiel bei Baldur's Gate auch sowas. Gut, da kann man das einfach autoskillen und muss sich nicht so sehr drum kümmern, ne? Aber das war auch was mich schon fast überfordert hat.
Ja, und das haben sie auch nicht verschlankt. Also Baldur's Gate 3 ist ein sehr gutes Computerspiel, aber wenn man es jetzt zum Beispiel mal mit Baldur's Gate 2 vergleicht, da war man viel weniger damit beschäftigt, irgendwie Ausrüstung zu sortieren und zu optimieren. Das ging flotter.
Ja, gut, aber es gibt Leute, die brauchen das und die spricht das an, ne? Ja, und weiß ich vielleicht noch ganz kurz, bevor so zu den Serien dann kommen, deinen Gesamteindruck. Ich meine, wir haben ja die Jahre davor auch mal so ein bisschen bemängelt, ne, dass man schon festgestellt hat, dass die goldenen Zeiten im Streaming vielleicht vorbei sind, dass die Budgets kleiner werden, dass das Corona-Loch da war, weil nicht genug produziert worden kann. Wie ist dein Eindruck? Haben wir letztes Jahr, haben wir einen guten Serienjahrgang gehabt oder wie war er für dich?
Also ich glaube, 2 Faktoren spielen eine Rolle. Also ich würde sagen, einmal, gerade im Bereich der animierten Serien, glaube ich, gibt es viele gute Serien. Ich glaube, bei den Realfilmserien oder Real-Action-Serien oder wie man sie nennen möchte, ja, da ist natürlich Gutes dabei, aber auch Schlechtes dabei, weil es halt einfach mittlerweile ja ziemlich wirklich auch da auf Menge, auf Masse geht. Ne? Und da muss man schon wirklich, glaube ich, das suchen, was einem dann auch gut gefällt.
Ja, ist auch so mein Eindruck. Ich meine, ich bin nicht so im Comic-Serien-Game wie du, aber bei den normalen muss ich sagen, da ist auch wirklich schon viel Schrott dabei, ne, den man sich da anguckt, wo ich mich stellenweise hinterher auch wirklich geärgert habe, Mensch, warum habe ich jetzt eigentlich doch wieder die Folge geguckt? Das ist einfach eine Stunde verschwendete Lebenszeit, weil es nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Es ist dann irgendwie so, ja, es ist einfach nur noch Content, ne, wie man so schön sagt. Aber es waren auf jeden Fall ein paar Highlights dabei. Und ich glaube, wir sprechen ja auch hier über ein paar Highlights. Ne? Da haben wir uns ja noch mal ein paar Sachen rausgepickt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Picks bei mir unbedingt notwendigerweise jetzt so die Top 3 sind, aber es sind auf jeden Fall Sachen, die sich lohnen und über die man auch gut sprechen kann. Ja.
Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch ein bisschen was rausgesucht, was im weitesten Sinne was mit Fantasy, Science Fiction, Nerd sein zu tun hat. Deswegen haben wir, würde ich mal sagen, auch so Serien, zum Beispiel, ich fand auch ganz gut Ballard, das ist so eine Polizeiserie, Krimiserie, sowas haben wir ja eher rausgelassen.
Genau, ja, ich hatte ja auch Mobland mal so angedacht, ne, weil das einfach eine super Serie ist. Aber ja, wir sollten vielleicht hier gucken, dass wir so ein bisschen im Rahmen von Sci-Fi und Fantasy sind und da gibt's auch gute Sachen, ja. Und da würde ich sagen, da machen wir doch gleich mal den Sprung zum, ja, ich habe vorhin gesagt, der Serienelefant im Raum natürlich. Ne, wir haben immer über Stranger Things gesprochen, wenn es lief in dem Jahr. Und jetzt haben wir ja endlich das lang erwartete Staffelfinale, quasi jahresüberspannend gehabt sogar. Ne, 8 Episoden, fast jede Episode war irgendwie schon so lang wie ein kleiner Film. Das Finale war ja, glaube ich, wirklich komplette Filmlänge. Aufgeteilt in 3 waren es, glaube ich, ne? 3 Batches irgendwie an Weihnachten, dann irgendwie zwischen den Jahren und dann an Neujahr nochmal das Finale. Wurden jetzt irgendwie 10 Jahre abgewickelt. Und vielleicht ganz kurz, wir würden auf jeden Fall, glaube ich, jetzt hier mit Spoilern drüber sprechen, sonst macht es keinen Sinn. Ich glaube, wer Bock hat, hat es schon geschaut und wer es nicht geschaut hat, hat keinen Bock. Wir werden jetzt hier niemanden überzeugen. Von daher, ich sag mal gleich vorneweg, ich war wirklich happy, ja. Nicht jede von den 8 Folgen war jetzt irgendwie die Top-Qualität und das war jetzt mit Sicherheit nicht die stärkste Staffel von Stranger Things. Aber meiner Meinung nach hat man es geschafft, doch diese emotionale Story, ne, über diese 5 Staffeln, über Charaktere, die wir jetzt 10 Jahre begleitet haben, die uns ans Herz gewachsen sind, richtig gut abzubinden. Ich bin eigentlich doch sehr überzeugt und happy, was ich da gesehen habe. Wie war es bei dir?
Also ich würde auch sagen, ich war auch überzeugt, ich war auch happy. Man muss ja auch mal sagen, die Duffer Brothers, die ja das machen federführend, was die da auch für einen Aufwand betrieben haben und was die da auch geleistet haben, die sind ja durchaus noch in Anführungsstrichen altmodische Filmemacher, wo ja auch viele Sets wirklich real gebaut werden, wo viele Locations auch real da sind. Und ich finde, das merkt man auch, also das sieht man auch. Und sie haben ja auch eine unglaublich schwierige Sache geschafft. Sie haben nämlich einen Inhalt bei Stranger Things uns präsentiert, wo es nicht den einen starken Helden gibt oder die eine starke Heldin gibt, sondern wo ja wirklich ein ganzes Ensemble vielleicht von 1 Dutzend Personen im Grunde an einem Strang ziehen und die Gemeinschaft sozusagen die Leistung bringt. Und das ist ja unendlich schwer.
Ja, genau. Also vor allem auch eigentlich bei mehr oder weniger gleichbleibender Qualität beim Schauspiel. Ne? Also gibt es keine wirklichen totalen Ausfälle, würde ich sagen. Ja? Und genau, was du gesagt hast, also die Qualität, ne, die Production Quality, also alles Set-Design, Kostüme, Bild, Kamera, da merkt man halt schon dann nochmal den Unterschied zwischen so einer Blockbuster-Serie und, sag ich mal, diesen 0815-Serien, die auch mal wegproduziert werden, gerade bei Netflix. Ja? Also das war schon alles richtig gut anzusehen und ich bin gar nicht so derjenige für die Making-ofs, aber da gibt es ja auch diese diversen Making-ofs auf YouTube und ich habe mal zum Beispiel, haben wir geguckt, über das von der Kostümbildnerin, ne? Und das ist ja einfach schon crazy, wenn man überlegt, wie viel Aufwand die schon reingesteckt haben in die Kostüme und so weiter. Also dann weiß man auch, wo so ein Budget verbraten wird, aber es lohnt sich halt, ne? Und ja, und weil du die Gruppe ansprichst, genau, also die Gruppe ist ja wirklich auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal der Serie, ne? Und deswegen hat es mich wirklich auch gefreut, dass man es geschafft hat. Am Schluss ist es schon fast so ein bisschen Herr der Ringe-eskes Ende, aber dass quasi jeder nochmal so sein Send-off gekriegt hat, ne? Dass wir nochmal gesehen haben, wer alles so sein Ende hat und wie. Und eigentlich im Großen und Ganzen würde ich sagen, haben wir auch ein Happy End gesehen, ne?
Auf jeden Fall. Und wie ich gerade auch schon so ein bisschen angedeutet habe, ist natürlich auch ein Spagat, dass du natürlich die beliebten Charaktere bringst, wie Dustin oder Steve, dass die ihre Screentime haben, aber dass du natürlich auch andere wichtige Charaktere wie Max Mayfield oder den Mike Wheeler, die darfst du ja auch nicht aus dem Auge verlieren und dass dann auch sogar noch die Mutter von den Wheelers hier so ein bisschen einen auf Actionheldin gemacht gemacht hatte. Teilweise fand ich es ein bisschen übertrieben, aber es passte letztlich gut zur Serie.
Mhm. Ja, aber genau das Übertriebene wollen wir ja haben, ja. Also das fand ich schon, gerade ihre Szenen, die waren schon richtig cool, ja. Und du sprichst einen guten Punkt an, ne? Die haben es eigentlich wirklich geschafft, auch jeden und jede nochmal so einzubinden. In den vergangenen Staffeln war es ja schon manchmal so, dass einer so ein bisschen runtergefallen ist, ne? Weil ein Fokus vielleicht auf einem anderen Pärchen oder so war. Und jetzt finde ich schon, dass jeder nochmal so reingekommen ist. Selbst Jonathan, jetzt nicht unbedingt mein Lieblingscharakter, hat irgendwie doch nochmal ganz gut irgendwie da so seine Rolle gekriegt, finde ich. Und ich war tatsächlich auch immer so ein bisschen schon gespannt, ne, weil für mich war so die große Frage eigentlich, in jeder Staffel gab es ja eigentlich so einen Charakter, der eingeführt wurde und der dann auch wieder gestorben ist am Schluss. Mhm. Ja. Und ich habe mich echt die ganze Zeit gefragt, okay, trifft es jetzt eigentlich jemanden aus der Gruppe oder wer von den Neuen wird sein, ja. Und ich hab's mir da eigentlich schon fast gedacht, wie es gekommen ist, aber ich war auch da wieder eigentlich ganz happy, weil ich habe auch zwischendurch, habe ich auch mit meiner Freundin diskutiert mal so, ne, wird's jetzt eigentlich jetzt irgendjemand von der Gruppe treffen noch, weil das würde ja schon nochmal so ein bisschen Impact geben, aber ich habe auch gedacht, das können sie eigentlich nicht bringen, also niemand von denen wird wirklich sterben. Es hieß natürlich, die haben so ein bisschen Plot Armor, ja, aber ich fand, es ging ja auch nie wirklich drum, jetzt bei der Serie so richtig glaubhafte Action zu erzählen, ne, die komplett irgendwie ohne irgendwelche Logiklöcher und ohne vielleicht mal übers Knie brechen kommt, sondern es ging ja wirklich immer die Dynamik der Gruppe und die zu erzählen und wie die miteinander wachsen. Von daher kann ich auch der Serie durchaus verzeihen, dass es manchmal vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, wie alle aus den Situationen wieder rauskommen lebend, ja.
Ja, die haben natürlich schon immer sehr viel Glück. Was ich aber auch schön fand zusätzlich, ich mag ja sehr gerne Dungeons and Dragons. Mhm. Und da haben sie es ja ganz toll gemacht, dass wenn man an die erste Staffel denkt von Stranger Things und die erste Folge wirklich von der ganzen Serie, da ist ja wirklich der Beginn, dass Mike und die Freunde im Keller sitzen und die Mutter runterruft, hey, komm bitte nach oben, Essen ist fertig oder so sinngemäß. Und das haben sie ja jetzt wie so eine Klammer, wie so ein Bilderrahmen als Abschluss wieder von der ganzen Serie genommen, dass die da im Keller sitzen und Dungeons and Dragons spielen. Und wer eben Rollenspieler ist, da ist man doch recht begeistert.
Ja, das würde mich wirklich jetzt auch mal interessiert gehabt, was du dazu sagst, weil ich bin ganz ehrlich, mir war das am Schluss, also kam das schon fast ein bisschen zu sehr nach Advertisement für D&D vorher. Ja? Also es war genau an der Grenze, weil ich meine, ich verstehe es, ne? Die spielen Rollenspiel im Prinzip. Alles, was wir an Analogien über die 5 Staffeln gesehen haben, kommt aus dem Rollenspiel, ne? Und es macht natürlich auch Sinn und ist auch die Folgen zum Teil heißt ja auch der Crawl, weil sie dann Dungeon Crawl machen und so weiter. Aber irgendwann habe ich gedacht, also wenn jetzt noch kurz nochmal eingeblendet wird, dass man sich das D&D Starter Set von Stranger Things hier nochmal günstig bei Netflix bestellen kann, dann haben wir es auch wirklich alle verstanden, ja. Aber es ist natürlich ein schmaler Grat. Ja. Auf der anderen Seite, Gott, das ist halt das, was die Crew da spielt, ja, dann muss es auch entsprechend vorkommen, ja.
Ja, ich sag mal, du hast natürlich recht, ne? Also Wizards of the Coast, die werden sich sicherlich freuen über die Werbung. Ich weiß nicht, ob da Gelder fließen, ich glaube es aber nicht.
Ich glaube schon,
dass
meinst
du doch?
Ja, ja.
Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, was ich aber total positiv finde, es gibt ja wenig Filme und Serien, wo Pen-and-Paper-Rollenspiele wie Dungeons and Dragons halbwegs vernünftig dargestellt werden. Mhm. Ein bisschen kommt es ja zum Beispiel vor bei Big Bang Theory, aber da oft auch ein bisschen auf dumme Art und Weise oder so mit so dummen Blödeleien, dass die da irgendwie so ein Weihnachtskäse da irgendwie spielen. Mhm. Und ansonsten, es gibt zum Beispiel auch so einen deutschen Film, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, mit Elias Mbarek.
Oh Gott.
So Rollenspieler, die sitzen da irgendwie in welchen Elfenkostümen, als würde man sich halt eigentlich über Pen and Paper Rollenspieler lustig machen. Und ich finde, gerade bei Stranger Things ist es ja eigentlich eine wertschätzende, relativ halbwegs realistische Darstellung von Erwachsenen oder Jugendlichen, die D&D spielen.
Also generell, die Serie geht halt schon sehr liebevoll mit dem Thema Nerd und Geek irgendwie um.
Genau.
Was ja auch, glaube ich, daran liegt, dass es jetzt heutzutage einfach schon fast Mainstream ist irgendwie, ne? Aber trotzdem ist es schön zu sehen. Vielleicht, ich wollte mal kurz noch deine Meinung einholen und so ein bisschen auch spekulieren oder raten. Ich meine, am Ende wird uns ja erzählt uns Mike hier nochmal diese rührende Geschichte und ich muss sagen, also die Momente waren wirklich rührend. Ich habe auch schon ab und zu mal schlucken müssen, ja, bei der Serie am Schluss. Darüber, dass ja Elle eben nicht stirbt, sondern quasi über so einem List oder ja doch eine Liste irgendwie es schafft, irgendwie doch abzuhauen und dann quasi versteckt weiterzuleben irgendwo am Ende der Welt, ohne dass es irgendjemand weiß. Glaubst du, das stimmt oder ist es eher Hoffnung als Wahrheit?
Also ich glaube, die Duffer Brother haben hier den schlauesten Kniff überhaupt gemacht, so eine Art doppelte Wahrheit, weil wenn du eine Geschichte erzählst, ich habe zum Beispiel ja einen Roman geschrieben, Die Aschebrot, und wenn du so eine Geschichte erzählst und am Ende stirbt jemand, viele finden das okay, viele können damit leben, dass am Ende ein Hauptcharakter stirbt, aber es gibt Einzelne, die finden das schlimm, die sind vielleicht auch manchmal verärgert und sagen dann, ach, wie konnte das denn jetzt sein, dass jetzt der so und so oder die so und so gestorben ist? Und hier, finde ich, haben die Duffer Brothers es so gemacht, dass jeder kann in seiner Sichtweise der Serie vielleicht sich da eins aussuchen. Ich jetzt als Moritz würde jetzt sagen, Elfie ist wahrscheinlich gestorben, würde ich jetzt von ausgehen. Aber wenn einer vielleicht eher ein bisschen romantisch veranlagt ist, der kann sich ja vorstellen, dass sie noch lebt. Oder wie hast du das gemacht?
Ich muss sagen, jetzt wo du diese Frage beantwortest, hast du mich gerade mir überlegt, was glaube ich eigentlich? Und ich glaube ehrlicherweise, man weiß es nicht. Tendenz ist, glaube ich, eher, dass sie gestorben ist und dass Mike das quasi so als Ende den anderen auch erzählt und sich selbst erzählt, ja, als eben eine Option. Und wahrscheinlich ist es wirklich so. Vielleicht ist es gar nicht, also vielleicht wollen sie es wirklich komplett offen lassen, ne? Ich habe jetzt danach auch gar nicht mehr so wirklich geschaut. Es gibt ja dann Leute, die mal so Frame-für-Frame-Analysen machen. Aber vielleicht ist es wirklich so, es kann beides sein, ja. Man weiß es einfach nicht und dann ist auch okay.
Was ich dich noch fragen wollte, ist denn Elfie für dich ein Lieblingscharakter oder wäre es für dich schlimm, wenn sie gestorben ist, oder hast du eher andere Lieblingscharaktere?
Ja, ich hätte es natürlich schlimm gefunden, klar. Aber sie war nicht mein Lieblingscharakter. Ich glaube, ich würde fast sogar sagen, dass das denn vorne ist, ja. Ich fand irgendwie auch Mike, der mir in anderen Staffeln schon ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Mike fand ich das auch nochmal richtig toll. Und natürlich Steve, der Herr Harrington, ja. Das sind so meine Lieblinge, ja.
Ja, also ich glaube, da findet auch jeder persönlich was. Ich fand ja irgendwie noch, auch wenn er nicht viel vorkam, immer noch diesen Murray irgendwie ganz gut, weil der auch manchmal nochmal irgendwie so einen coolen Spruch hat oder manchmal so einen Witz hat, weil ich glaube, du brauchst in so einer Serie wie Stranger Things auch mal so einen Comic Relief, und er ist ja da auch nicht der Doofe, er hat ja auch teilweise ganz coole Sachen gemacht, ja. Aber er war trotzdem irgendwie lustig, so, ne?
Ja, der ist auf jeden Fall ein cooler. Ja, das stimmt. Ja. Und wen hättest du sonst noch auf der Liste? Wer sind deine drei?
Vielleicht der Murray würde ich schon mal einmal nennen. Dann fand ich eigentlich weiterhin gut den Mike Wheeler, weil ich eigentlich ein bisschen fand, teilweise so in Staffel 3 und 4 war er ja eigentlich gar nicht mehr so präsent, obwohl er ja eigentlich am Anfang so ein bisschen der Anführer war, ne? Und ich fand eigentlich auch, wie sie die Max Mayfield jetzt nochmal eingebaut haben, wie sie so zurückgekehrt ist und so, das haben sie eigentlich auch ganz gut gemacht und haben das ja auch schön dann verknüpft eigentlich mit dem, ja, dass sie es am Ende geschafft haben.
Und ein anderer Punkt, den ich hier noch hatte, war, ich habe das Gefühl gehabt, dass in den vergangenen es war evident, dass in der letzten Staffel mit Kate Bush und Running Up That Hill irgendwie haben sie so schon geschafft, irgendwann mal so richtig so ein Popkulturphänomen zu setzen. Und mein Eindruck war, dass man es diesmal auch wieder versucht hat, mit Prince, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es nicht schlimm oder schlecht, aber es hat nicht so wirklich bei mir so gezündet oder so den bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie war das bei dir?
Nee, auch nicht. Also ich glaube, das ist auch teilweise vielleicht auch subjektiv oder auch generationenabhängig. Viele haben ja auch hier Robin oder Rockin' Robin mit dem Radiosender auch so gelobt, dass es auch so super toll war. Da habe ich so gedacht, ja, ganz nett, ganz knuffig, aber war jetzt nicht so für mich so ganz, wie soll ich das sagen, so epic oder so.
Ja, war natürlich gut, genau, aber das war jetzt, also war unterhaltsam und war lustig mit diesen Kassetten und dem Gummihuhn und so weiter, aber jetzt nicht ganz vorne. Ja, nee, ich habe gerade überlegt, aber weißt du was, über die Rezeption im Netz und was da wieder zum Teil manche Leute dann zu denken und zu sagen zu einzelnen Sachen, ich glaube, da kann man drüber hinwegsehen und einfach sagen, es war eine sehr gute Serie, es war ein sehr schönes Ende, und ich bin mal gespannt, was uns das dann noch so an Spin-off-Serien und Filmen zu präsentiert wird in den nächsten Jahren.
Bestimmt kommt da was.
Ja, ich glaube, die haben sogar schon gesagt, dass sie an was arbeiten und
Ja, wollen wir über eine andere Serie nochmal sprechen?
Ja, gerne.
Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir doch über Fallout. Fallout Staffel 2 zu sehen bei Prime. Fallout hat in der zweiten Staffel 8 Folgen. Die Serie ist ja eine Mischung aus Postapokalypse, Action und auch Science Fiction. Die Hauptfiguren reisen durch eine Wüste nach New Vegas. Und ja, auch in dieser Staffel von Fallout gibt's eigentlich die drei ikonischen und für mich auch sehr sympathischen Charaktere, die mir auch jetzt in der neuen Staffel richtig gut gefallen haben. Das ist einmal die Lucy, die von Ella Purnell gespielt wird. Die spielt ja eine, die aus dem Vault kommt, die also quasi so einen Schutzbunker bewohnt hat. Dann für mich einfach der Charakter schlechthin, der Ghoul Cooper Howard, der ja so eine Art Kopfgeldjäger ist, ein mutierter Kopfgeldjäger, der auch wie so ein Westernheld da daherkommt. Und der Schauspieler, der Walton Goggins, also da freue ich mich ja immer, wenn der auf der Leinwand zu sehen ist. Das ist ja wirklich, als hätte man dem das auf den Leib geschrieben. Und bei dem Maximus, das kannst du, da kannst du gleich gerne auch mal deine Meinung sagen, der hat ja so einen Handlungsstrang bei der Brotherhood of Steel, der wird ja zum Ritter, der Maximus, und da muss ich sagen, es erinnert mich immer wieder ein wenig an Warhammer 40.000, und ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern ich meine es eher positiv, dass da irgendwie so ein Vibe ist, der so ein bisschen was Warhammer 40.000-artiges hat. Kommt das bei dir auch so rüber oder ist das bei dir rein Fallout?
Also natürlich ist bei mir weil ich die Fallout-Spiele sehr viel gespielt habe und auch sehr liebe, ist natürlich bei mir erstmal in allererster Linie Fallout. Aber natürlich ist klar, dass, glaube ich, auch im Fallout-Universum die Brotherhood, glaube ich, sehr, sehr klar von Warhammer 40k inspiriert ist, ne? Und deswegen natürlich sehr naheliegt, dass man da auch dran denkt dann.
Und als kleinen weiteren Hauptcharakter gibt's ja jetzt endlich auch den Hund Dogmeat, den ich ja auch irgendwie mega cool fand. Ich mag ja Hunde sehr gerne. Und da gibt's auch so eine Szene, da muss ich so richtig schmunzeln. Der Ghoul, der redet ja immer nicht viel und redet dann aber einmal mit dem Hund und dann sagt er so, endlich jemand, der es wert ist, dass ich mit ihm in Ruhe spreche. Und da musste ich echt schmunzeln. Wie hat's dir denn so gefallen, jetzt die neue Staffel? War sie eher westernmäßig oder fandst du eher die Science-Fiction-Elemente spannend oder wie war so dein Eindruck?
Ja gut, also ganz abschließend kann ich ihn doch nicht haben. Ne? Wir sind ja zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, noch 3 Folgen oder 2 Folgen vom Finale entfernt. Mhm. Aber ich glaube, weit genug, um was sagen zu können. Also, ich habe ja auch über die erste Staffel damals mit Tom eine Aufnahme gemacht, weil wir beides Fallout-Fans sind und die Serie damals richtig gut fanden. Ich finde auch Staffel 2 gefällt mir wieder richtig gut. Ja? Also es ist extrem unterhaltsam. Ich muss aber sagen, dass sie mich bis jetzt noch nicht so hundertprozentig gepackt hat. Und das liegt irgendwie an 3 Sachen für mich. Das eine ist das alte Serienproblem. Da kann jetzt Fallout bedingt was dafür. Aber ich habe einfach 1-2 Folgen gebraucht, um überhaupt wieder reinzukommen. Und gerade so das, was in den Rückblenden stattfindet, da konnte ich mich nicht mehr an alles erinnern. Ja, und das ist immer so ein bisschen leidig. Das Zweite, und das hängt damit zusammen, weil es eben bei Fallout in der Serie schon sehr, sehr viele verschiedene Plotlines gibt. Ne? Also wir haben die Vergangenheit, wir haben den Vault, wir haben den anderen Vault, wir haben eben Lucy und den Ghoul, wir haben Maximus, also dann Norm ist noch unterwegs. Also da muss man auf alles Mögliche irgendwie achten. Und ich finde, dass es zu viel Kleinteiliges ist, was da parallel passiert und ich die ganze Zeit darauf warte, okay, passt das nochmal irgendwie zusammen, kommt da noch was? Und man muss da immer irgendwie dann springen und mitkommen und da kommt bei mir jetzt nicht so wirklich irgendwie so eine Spannung auf, ja, weil ich denke, okay, das sind alles sehr schöne kleine Episoden und lustige Szenen, gerade mit Lucy dem Ghoul, aber ich würde gerne mal so ein bisschen irgendwie, dass es das, was passiert, ja, das, was vorangeht. Und das Dritte ist, was mir eigentlich sehr gut gefällt, ja. Wie gesagt, ich mag Fallout, ich habe auch in Fallout New Vegas speziell sehr, sehr viel Zeit verbracht, ja. Aber ich finde jetzt bis jetzt war die zweite Staffel einfach sehr viel Fallout-Revue, ne? Also alles, was in den Spielen vorkommt, kriegt hier mal in einer Episode so auch ein bisschen Screentime, ja, dann kommt die NCR, dann sind wir hier jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der Nuka-Cola-Fabrik, nee, keine Nuka-Cola, die andere Marke, egal, ne? Also alles kommt mal kurz vor, die Ranger, Caesar's Legion, immer alles, aber irgendwie alles immer so, kurz vorgestellt und dann schon wieder weiter. Ja, und nichts davon wird wirklich vertieft. Und ich frage mich ehrlicherweise auch jemand, der die Fallout-Spiele nicht kennt, ja, der glaubt, dann glaube ich schon manchmal, wird man sich da fragen, okay, was soll jetzt das und was soll jetzt das und was habe ich jetzt davon wieder zu halten? Also es ist mir im Moment irgendwie noch ein bisschen zu viel Stückwerk irgendwie alles in allem, ja.
Ja, also wahrscheinlich habe ich da irgendwie die andere Brille auf. Also ich habe ja damals Fallout 1 gespielt und Fallout 2. Das waren ja noch so isometrische Computerspiele, ist also schon ewig her. Und zum Beispiel Fallout New Vegas habe ich nie gespielt, bin ich in der Zeit gar nicht zu gekommen. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, ich kam eigentlich immer gut mit, so mit den Handlungssträngen, weil ich eigentlich fand, dass die das schon irgendwie so sauber getrennt hatten. Und die hatten manchmal auch so große Einblendungen, dass dann irgendwie The Legion oder so dann eingeblendet wurde. Das fand ich nicht nur irgendwie stylisch, sondern das hat es mir auch irgendwie leicht gemacht. Und vielleicht, das ist natürlich subjektiv, ich fand gerade das eigentlich gut, dass es sehr, sehr abwechslungsreich war, weil ich bin manchmal jemand, wir kommen ja gleich auch noch zu der Serie Andor, ich bin auch manchmal jemand, mir wird auch schnell langweilig bei Serien. Und bei Fallout wurde mir persönlich gar nicht langweilig.
Das auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall immer Abwechslung. Und ich meine, gut, dann hast du ja quasi so ein bisschen meine These schon widerlegt. Das finde ich auch gut, ja. dass man, wenn man Fallout New Vegas und vielleicht 4 nicht gespielt hat, trotzdem irgendwie da gut reinkommen kann. Und ich muss natürlich auch sagen, jetzt wo ich das Ganze kritisiert habe, also erstens, ich finde es immer noch eine sehr gute Serie, ich habe meinen Spaß und ich finde es auch gut, dass mal wieder eine Serie gibt, die sich eine IP oder ein Franchise nimmt und jetzt nicht versucht, quasi zwanghaft da nochmal einen neuen Twist zu machen, ne? Weil viel zu oft sehen wir, finde ich, Serien, die irgendwas umsetzen, einen Film, ein Buch oder ein Spiel und dann immer so diesen Zwang haben, wir müssen jetzt aber, keine Ahnung, das ist der Hauptcharakter, aber der hat jetzt eine existenzielle Krise, so wie zum Beispiel bei Indie 5 am Anfang, ja, wo ich sage, kein Mensch will einen depressiven Indie sehen, ja, oder wir machen das jetzt aber total düster und dystopisch. Nee, das ist wirklich, also man hat wirklich die Spiele wirklich sehr, sehr gut getroffen bis ins kleinste Detail, ja, und das finde ich auch sehr gut, dass man da jetzt mal einfach dran bleibt, ja.
Also ich würde die Fallout-Serie so beschreiben wie so ein richtig leckeres Müsli, wo alle Zutaten quasi mehr schmecken. Also ich habe schon gerade gesagt, es ist ein bisschen Warhammer 40.000 drin. Es ist ein bisschen Mad Max drin. Es ist auch was drin von der Serie Firefly. Auch hat mir auch geschmeckt. Und es ist auch was vom Mandalorianer drin, weil du ja wirklich immer wieder so Western hast. Und ich finde, auch jede Serie wird besser, wenn ein Kopfgeldjäger vorkommt. Da profitiert jede Serie.
Das stimmt. Nur manche Serien, in denen Kopfgeldjäger vorkommen, wird deswegen trotzdem noch lange nicht gut. Aber das wäre bei einem anderen Thema. Ich würde schon sagen, also für mich das Einzige, was wirklich auch tatsächlich in der Handlung, ich finde genau den Teil mit dem Maximus, Den finde ich jetzt, keine Ahnung, der geht für mich so ein bisschen unter, der wurde jetzt in den letzten Folgen ein bisschen gerettet durch den, ich weiß den Namen gerade nicht, der auch bei Silicon Valley mitspielt, ne, der jetzt da ja aufgetaucht ist einmal und dann der andere, wie heißt der, Thaddeus?
Also der Thaddeus ist ja der, den er dann in die Rüstung steckt. Der Thaddeus ist doch der, sag ich mal, der auch eine Art Ghoul ist.
Genau, der ist auch ein super Typ, ja. Und das sind so die kleinen Highlights, die es für mich dann noch ein bisschen interessanter machen. Und der andere war der, ich hätte mal vorher merken sollen, wie die Leute heißen. Aber du weißt,
welchen Xander oder welchen meinst du?
Ja, genau.
Und den fandst du jetzt gut oder schlecht?
Ja, den fand ich gut, weil der hat nochmal so ein bisschen Flavor zu der für mich relativ langsamen Maximus-Storyline dazu gebracht.
Ja, es ist auch immer schwierig jetzt hier im Podcast, ne, die Frage ist, kennen alle so genau die Serie? Also bei Maximus finde ich irgendwie spannend, er ist ja in so eine Organisation, die ja einerseits sehr militärisch ist, aber sehr religiös auch ist. Das heißt, da gibt's ja so Kleriker, die das eigentlich leiten, aber er ist ja eher bei dem militärischen Arm und die befinden sich ja im Grunde auf so eine Art Kreuzzug. Und er ist ja, glaube ich, so in dem Konflikt und das wird ihm ja auch explizit gesagt, dass er ja eigentlich nur das Schwert ist und nicht derjenige, sage ich mal, der das Schwert führt. Und ich glaube, diese Rolle quält ihn ja auch teilweise so ein bisschen.
Ja, genau. Also er hat auf jeden Fall so einen Konflikt. Und ich glaube, ein Teil, warum es mir nicht so reingeht, ist, dass ich finde, er ist immer so ein bisschen zu überfordert und zu naiv und zu, aber das ist ja genau, was er sein soll, ja.
Ja, und ich denke manchmal auch, so sind vielleicht auch manchmal Menschen, wenn man jetzt wirklich in der Situation ist und du bist bei so einer Institution und die haben dich da auch so aufgezogen, das ist wahrscheinlich auch ganz schön eine schwierige Situation.
Mhm. Ja. Nee, von daher, ja, vielleicht sollte ich ein bisschen gnädiger sein, aber wie gesagt, ich habe es viel gemeckert, aber ich finde es natürlich schon super. Ich finde gerade Walton Goggins, der hat ja auch in der letzten White Lotus Staffel eine super Aufgabe gehabt oder eine super Rolle gespielt, sollte man eher sagen. Jetzt auch da wieder, also ja, es ist eine sehr gute Serie. Also da haben wir schon ganz anderes an Videospielumsetzungen gesehen. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Übrigens, kurzer Ausreißer, Videospielumsetzung ist jetzt schon so ein Trendthema, ne? Also, nachdem jetzt irgendwie alle Bücher abgearbeitet wurden, werden jetzt alle Videospiele irgendwie adaptiert.
Ja, das kann man schon sagen. Das wird schon relativ viel gemacht. Ich sag mal, es läuft ja schon ein bisschen länger, dass man auch mit so einer Serie wie Arcane, zum Beispiel, glaube ich, League of Legends teilweise aufnimmt oder hier Dota, Dragonblood oder so. Ja, das scheint so eine Art Trend zu sein. Mhm.
Ja, genau. Ich glaube, gerade so Arcane, weil das war ja schon nochmal echt auch so ein richtiger Erfolg, ne? Hat da nochmal ein bisschen was vorangetrieben. Aber gut, kommen wir vielleicht später nochmal zu was Ähnlichem. Also auf jeden Fall würde ich sagen, von meiner Seite aus, wie gesagt, ist ein bisschen negativer geklungen, als ich wollte, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, falls es jemand noch nicht gesehen hat und Lust drauf hat, sollte einschalten. Und ich glaube, du stimmst mir zu, oder?
Auf jeden Fall. Das Müsli war hervorragend.
Das Müsli war hervorragend, ja gut. Dann kommen wir jetzt aber vom Müsli zu, ich würde sagen, schon ein, nochmal, wir setzen mal eins draufs Müsli. Jetzt sind wir schon eher im Fine-Dining-Bereich fast, muss ich sagen. Ja, dann wir kommen jetzt zu der Serie, die auf jeden Fall, glaube ich, ganz klar konzipiert war und auch umgesetzt wurde, um eher in diesen Prestige-TV-Bereich zu wildern, ne? Und ich glaube, Disney hat sich gedacht, okay, wir müssen jetzt auch mal ein paar Emmys abgreifen noch zusätzlich, ja, wir müssen mal was machen, was uns auch ein bisschen bei den Kritikern Erfolge einbringt. Und sie haben dann ja mit Andor die zweite Staffel einer wirklich extrem beliebten und bei Kritikern auch umjubelten Star Wars Serie rausgebracht letztes Jahr. Und ich habe ja schon eine Folge gemacht dazu und habe auch bei Antenne Alderaan schon was dazu gesagt. Von daher, ich habe ja eigentlich schon relativ viel von meiner Meinung zu Andor gesagt. Das ist eine super Serie, ist wahrscheinlich die beste Star Wars Serie seit Staffel 1 Mando. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, Moment, wenn du jetzt hier bist, wie fandst du es denn?
Ja, es ist schwierig, es in einem Satz zu beantworten.
In einem halben Satz. In einem Wort.
Also erstmal kann ich mal ein bisschen sagen, als wir vereinbart haben, dass wir über Andor sprechen, habe ich darüber nachgedacht, was ich sagen kann. Und dann dachte ich an bestimmte Szenen und habe dann aber gedacht, es ist ja alles Staffel 1. weil ich sag mal so ein bisschen darum, ich dachte, also die Szenen bei Andor, wo ich dran denke, ist zum Beispiel dieser Heist, wo die da, diese Bank, dieses Geld da, nee, das war kein Geld, das ausgeraubt haben, ne? Dann diese krasse Beerdigungsszene, ne, wo der Brasso ja auch da diesen Stein trägt da. Aber das ist ja alles Staffel 1. Und Staffel 2, muss ich ehrlicherweise sagen, hat mir zwar gut gefallen, aber nicht so sehr gut gefallen. Ich glaube, in einem Star Wars Fanclub, ich glaube, man würde mich rausschmeißen, wenn ich das jetzt so sagen würde. Aber ich hatte teilweise ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich wirklich sowohl mit dem Lufen als auch mit dem Cassian Andor nicht so wirklich connecten konnte. Also ich fand fast noch relativ sympathisch eigentlich Bix als Figur, aber ansonsten hatte ich wirklich Schwierigkeiten, abgesehen von den Androiden, wie jetzt zum Beispiel B2 oder auch dem K2SO, irgendwie so Charaktere zu finden, mit denen ich so connecten konnte. Mhm. War das denn bei dir denn so? Konntest du denn so irgendwie mit dem Lufen oder mit dem Cassian irgendwie so mitfühlen oder mitfiebern?
Naja, also mit Fühlen und mit Fiebern konnte ich auf jeden Fall. Aber ja, jetzt wo du es so sagst, vielleicht eher mit der Mission als Ganzes, ne? Weil ich meine, das ist ja genau eine der Sachen bei Andor, es gibt ja keinen Charakter oder ganz wenige, wo du wirklich sagen würdest, Mensch, das ist doch ein feiner Kerl oder feines Mädel, mit denen würde ich gerne mal Zeit verbringen. Es sind ja irgendwie alles irgendwie Getriebene und alle haben auch ihre negativen Seiten, Bigs und vielleicht ein paar andere sogar so noch am ehesten, die da rausfallen, ne? Ja, also das macht ja für mich genau die Faszination der Serie aus, ne? Dass du die Leute quasi, du wünschst ihnen eigentlich Erfolg, aber als Einzelne, sagst du, naja, so richtig, richtig coole Typen sind es eigentlich nicht.
Ja, ich hätte mir, sag ich jetzt mal so vorsichtig, also die Serie soll ja sehr realistisch sein. Und das ist ja auch ihr gutes Recht. Ne? Also ist ja erstmal toll, Star Wars, eine realistische Serie, finde ich auch gut. Aber ich hätte mir trotzdem mal gewünscht, vielleicht mal einen Charakter oder zwei Charaktere, die in dem Realismus mal so ein bisschen verrückt oder mal so ein bisschen da rausgeragt hätten. Ne? Ich meine jetzt nicht richtig so ein Weltraumpirat, das wäre jetzt albern gewesen, aber mal einer, der mal so ein bisschen mehr vielleicht so ein Rookie ist, selbst wenn er dann stirbt, hätte ich nicht so schlimm gefunden.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das war wirklich ja nicht das Konzept von der Serie. Ne? Und für verrückt haben wir doch hier, wie heißt der denn hier, unser Rebell, der da die Abgase einatmet oder das Benzin, ne?
Ich weiß genau, wen du meinst. Es ist ja auch ein mega bekannter Schauspieler. Genau, der kam ja auch gefühlt eigentlich nur anderthalb Mal vor, oder?
Ja, genau, der hat so eine sehr eine Folge, in der er wirklich auftaucht, ne, und in den anderen ist er so ein bisschen, hat er immer mal ein bisschen kurz Screentime, ist natürlich im Hintergrund immer relevant. Und mir fällt jetzt einfach der Name nicht mehr ein, was schon wieder auch sehr peinlich ist, aber so ist es halt. Ja, aber ich muss sagen, ich habe ja auch noch mal ein bisschen so über die, weil du gesagt hast, du würdest gerne noch mal ein paar Takte dazu sprechen, habe auch noch mal drüber nachgedacht. Und ich glaube, so bei mir hat sich ein bisschen verfestigt, was ich damals in der Folge, die ich aufgenommen habe, auch schon so angedeutet habe. Es ist wirklich, ich finde es eine extrem gute Serie, ja. Und wie schon gesagt, eine der besten Star Wars Serien wahrscheinlich. Aber natürlich, wenn ich jetzt mal dann quasi so ein bisschen zurück und zur Seite dreht und die in den Wettbewerb zu anderen Top-Serien stelle, dann ist es natürlich, ne, immer noch eine sehr gute Serie, aber dann merkt man eben auch, dass man vielleicht bei Star Wars einfach andere Qualitätsmaßstäbe schon angesetzt hatte und einfach mit mehr schon richtig glücklich ist. Ja, also ich glaube, es ist jetzt, keine Ahnung, es ist kein Breaking Bad. Ja, es ist eine sehr gute Serie und eine richtig tolle Star Wars Story, aber es ist jetzt keine Top-Serie, um mal Pep Guardiola-mäßig hier die Superlative rauszuhauen.
Ja, ich glaube, aber das ist vielleicht auch bisschen eine Geschmackssache. Also ich sag mal jetzt ein Beispiel, wenn man jetzt in der Serie Andor Staffel 2, man hätte alles, was Star Wars ist, gestrichen, dann hätte ich die Serie wahrscheinlich nicht geguckt. Ich könnte mir aber schon vorstellen, also jetzt so, wir haben ja auch schon bisher mal per WhatsApp geschrieben, dann bleibt ja eigentlich eine Geschichte über Widerstand, über Spionage, über Misstrauen. Ich glaube, dir hätte doch vielleicht die Serie dann trotzdem gefallen, oder?
Ja, genau. Also für mich wäre das dann immer noch ein Top-Polit-Thriller gewesen. Ne? Aber natürlich, sag mal, der Star Wars hat da nochmal so ein bisschen so den Extra-Flavor draufgepackt. Ja.
Genau, bei mir ist es quasi, also genau andersrum. Ne? Also wie gesagt, deswegen habe ich gerade so ein bisschen, das ist, glaube ich, ein bisschen subjektiv. Mich hat dann eher Star Wars bei der Serie quasi reingezogen.
Ja.
Ne? Weil so Serien wie, keine Ahnung, Slow Horses oder so, die kenne ich zwar vom Namen her, ne? Aber es ist einfach nicht so, wie sagt man das so, es ist nicht so meine Sache.
Ja, also Slow Horses ist natürlich mega. Ja klar, aber das ist genau das. Ne? Also das ist, auf der anderen Seite, genau das, was ich meinte, ne? Wenn ich jetzt Slow Horses, was Slow Horses-mäßiges gucken will, dann gucke ich halt Slow Horses und das ist eine super Serie. Und das meine ich, ohne Star Wars käme Andor, glaube ich, nicht an die Qualität, die eben in Slow Horses ran hat. Also Andor meine, Star Wars ist nicht so ein guter Thriller, wie Slow Horses zum Beispiel ein Thriller ist, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, und wie gesagt, und ich mag eigentlich ganz gerne, dass da ein bisschen Star Wars ist und dass dann in der Star Wars Welt dann vielleicht ein bisschen neue Akzente gesetzt werden. Das heißt, also summa summarum hat mir Andor schon gut gefallen, aber wie gesagt, ich fand es teilweise halt, es war mir halt teilweise nicht spannend genug so ein bisschen. Ich habe dann auch teilweise mir schon fast in der Serie Sachen gesucht, die ich so ein bisschen beobachtet habe. Ich habe dann zum Beispiel die Dedra Miro so ein bisschen beobachtet, wie die so agiert, die ich ja eigentlich ganz spannend fand.
Ja, also auf, ja, siehst du, aber ich finde, jetzt, ich muss gerade sagen, ich gucke mir nebenher jetzt gerade noch mal ein paar Bilder von Staffel 2 an und jetzt bräuchte ich schon fast wieder, dass ich sträflich schlecht über die Serie gesprochen habe, schon fast. Weil wenn ich mir die Bilder angucke, muss ich sagen, war natürlich schon fantastisch, was wir da gesehen haben. Und auch gerade Daedra war als Charakter, ne, auch wieder, natürlich finden wir total scheiße, als, aber irgendwie am Schluss hat man ja schon fast Mitleid mit ihr gehabt, ja. Und ich meine, ja, das muss man auch erstmal schaffen, ja.
Also das musst du auch erstmal wirklich schaffen. Was mich nur zum Beispiel bei Andor komplett kalt gelassen hat, und da kann von mir aus kann man in Hollywood Millionen oder Milliarden ausgeben, das sind solche Hochzeitsfeiern von irgendwelchen Adligen, die da tanzen 10 Minuten lang. Also das ist, also das mag subjektiv sein, aber das ist überhaupt nicht meins. Das ist mir langweilig.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, genau die Folge habe ich damals auch mit Kilo besprochen und also ich bin auch kein Fan von 20 Minuten Hochzeitsfeiern, aber die war erstmal schon, ich fand, da muss man einfach wieder das Handwerk bewundern, ja, ich meine, wie das alles inszeniert war, wie die Kostüme waren, ja, die Kostüme bei Andor sind ja so unglaublich und natürlich gab es dann innerhalb dieser Hochzeit ja immer wieder auch so ein paar politische Intrigen, Diskussionen und so weiter, ja, hätte man, die Hochzeit hätte trotzdem ein bisschen kürzer sein können, ja, will ich gar nicht so sagen, ja.
Ja, also wie gesagt, da so ein bisschen, also weiß ich nicht, also müsste ich jetzt Punkte geben, würde ich vielleicht an, aber an habe ich jetzt auch keine Punkte gegeben, aber würde ich jetzt vielleicht so 8 von 10 oder 7,5 von 10 geben.
Ja, also du, da kann man doch mit leben. Ich sehe, du bist ein sehr großzügiger Lehrer scheinbar. Also 8 von 10 ist doch schon richtig gut, ja. Also, und ich würde vielleicht noch einen halben oder einen ganzen draufsetzen, aber weil es einfach Star Wars ist, aber ich glaube. Ich muss sagen, ich gucke mir jetzt nebenher gerade, übrigens Saw Gerrera heißt der Kollege, ja. Also
ach ja, natürlich.
Ne? Aber ja, die Qualität der Bilder, ja, gerade ist schon herausragend und genau, dass man solche Sachen dann halt quasi im Star Wars Look kriegt und vor allem in diesem alten, sag ich mal, klassischen OT Star Wars Look, den ich halt so liebe, ja, das ist schon einiges wert. Ja,
das haben sie auf jeden Fall schön hinbekommen. Mhm. Ne? Auch es sind ja auch spannende Sachen dabei gewesen. Ne? Also ich sag mal jetzt auch diese Demonstration, die da niedergeschlagen wird. Ne? Das ist schon natürlich spannend. Da fiebert man natürlich dann auch irgendwie mit.
Ja, eben, ja. Also ja, genau, hier die Demonstration. Klar, da habe ich natürlich, glaube ich, auch damals auch schon so ein paar Kritikpunkte angebracht, dass es, glaube ich, schon ein sehr amerikanisierter Blick auf diese europäische Kriegsgeschichte ist, ne, die da, weil es ganz klar, kann man ja sich schon sehr viele Parallelen bei uns zu den 30ern und 40ern rausziehen, aber halt eben schon sehr verdisneyed, ne, aber trotzdem, ja, ich meine, und ich meine, jetzt muss man natürlich auch sagen, ich will hier gar nicht so sehr aufs Tagesgeschehen eingehen, aber muss natürlich auch sagen, Andor und was in Andor passiert und so weiter, ne, ist jetzt auch leider nicht mehr allzu weit von dem entfernt, was wir in der Realität schon wieder sehen, was die Entwicklungen, die da erzählt werden. Also es ist halt so, ne, die Dynamiken, die wir da sehen, die gibt's halt dann leider auch. Ne?
Aber das finde ich, sage ich jetzt mal auf einer Metaebene, grundsätzlich erstmal gut, dass auch Fantasy und Science Fiction so politischer Themen annimmt, weil man kann ja, wenn man guckt, kann man ja jeden Abend neu entscheiden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Fallout gucke, kann ich vielleicht auf Kapitalismuskritik achten, aber ich kann auch einfach Fallout als Serie genießen und kann es dann am anderen Abend wieder anders machen. Und das finde ich natürlich auch so eine Stärke von Fantasy und Science Fiction Serien.
Auf jeden Fall. Und das ist ja sowas, das sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen. Ne? Ich finde genau das, also gute Unterhaltung soll dir in erster Linie mal die Möglichkeit zum Eskapismus liefern. Ne? Und wenn man dann, so wie du sagst, noch, wenn man gerade Lust hat, eine zweite Ebene rausziehen kann, dann ist es super, ja, und dann hat man da auch Spaß dran und dann kann man vielleicht sogar manchmal Erkenntnisgewinn haben. Aber ich finde, es muss immer. Die Unterhaltung muss immer an Position 1 stehen und alles andere ist dann die Kür sozusagen. Und oftmals, gerade auch in den letzten Jahren, hatte ich gerade zum Beispiel bei manchen Netflix-Serien oder das Gefühl, dass die Unterhaltung fast schon vergessen wurde dahinter, dass man noch irgendwelche Messages und politischen Parabeln oder sowas erzählen wollte. Ja.
Genau, ich glaube, man muss das so, klingt jetzt ein bisschen sehr, sehr altmodisch, aber jetzt nicht so mit erhobenem Zeigefinger, sondern eher, sage ich mal, wie so ein Angebot. Und man kann sich auch, man kann daraus auch Lehren ziehen, aber man muss nicht zwingend.
Ja, genau. Nee, das ist, Angebot ist genau. Es ist gibt sogar einen Podcast, ne? Denkangebot. Genau. So eine gute Serie ist ein Denkangebot, ja. Und eben, ja. Aber auch wirklich nur, wenn man Lust drauf hat. Und ich habe jetzt, gerade jetzt mittlerweile, muss ich sagen, ich will einfach manchmal abends einfach Action sehen. sehen, ja, Unterhaltung sehen, ein paar Raumschiffe sehen, ohne quasi wieder daran erinnert zu werden, was passiert, wenn ich morgen wieder süddeutsche.de aufmache.
Auf jeden Fall. Ja, bei Unterhaltung sind wir doch jetzt fast schon bei Devil May Cry, oder?
Genau, ja.
Ja, Devil May Cry, die Serie hatte ich vorgeschlagen, läuft auf Netflix. Es gibt eine Staffel, dass es eine zweite Staffel gibt, ist aber auch schon fix. Devil May Cry fand ich cool, weil die Folgen auch relativ kurz waren, so circa 30 Minuten, manche Folgen auch ein bisschen kürzer. Diejenigen, die die Serie gemacht haben, von denen bin ich ja quasi Fan. Also einmal ist es der Showrunner, das ist nämlich der gleiche, der auch die Castlevania-Serie gemacht hat. Und das Animationsstudio, das ist ein südkoreanisches, das heißt Studio Mir, die haben zum Beispiel gemacht The Legend of Korra, super Serie, auch Dota Dragonblood haben die gemacht. Also da war ich jetzt bei der Serie Devil May Cry sofort abgeholt, also mir hat sofort auch der Style, das Design gefallen. In Devil May Cry geht es um einen Dämonenjäger, der heißt Dante, und dieser Dämonenjäger ist selber kein normaler Mensch, kann man jetzt vielleicht schon mal so vorsichtig sagen. Und es geht um eine Art Dämoneninvasion auf der Erde. Aber was jetzt erstmal sehr platt klingt, hat dann eigentlich doch eine gewisse Vielschichtigkeit, weil die Dämonen, die quasi durch Tore auf die Erde wollen, auch nicht nur böse sind. Sie sind letztlich auch ein bisschen arme Würstchen. Und es gibt quasi dann die andere Seite, eine Gruppe von Dämonenjägern namens Darkcom. Und naja, die sind teilweise irgendwie die Guten, aber teilweise auch nicht. Und das fand ich einfach ganz spannend. Und dann hat man da noch einen super guten Antagonisten, den White Rabbit, reingeworfen, so als, ja, so ein bisschen Charakter wie bei Alice im Wunderland. Also ich fand es irgendwie mega spannend.
Ja, ich habe ja Transparenzhinweis, ich habe jetzt in die Serie vor allem reingeschaut, weil du halt gesagt hattest, dass die gut ist und du gerne drüber sprechen würdest, und habe entsprechend von diesen 8 Folgen, glaube ich, erst 3 geschafft. Kann also eher so einen Kurzeindruck geben. Hat mir aber auch sehr gut gefallen. Ja, ich habe mit Devil May Cry als Videospiel auch sehr, sehr wenig Berührung, bis gar keine. Es war tatsächlich damals, wie ich mir das erste Mal nachdem ich jahrelang gar nicht gespielt habe, mir einen Gaming-Rechner wieder geholt habe, habe ich zu der Zeit überlegt, ach, ich brauche mal jetzt ein Spiel, was quasi die Grafikkarte auslastet. Und zu dem Zeitpunkt war gerade Devil May Cry irgendwie 5 oder was auch immer auf Steam. Habe ich mir das geholt und ich glaube, ich habe das ganze 10 Minuten gespielt, weil es mich total überfordert hat. Und ich glaube aber, dass es ja schon eine richtige Kultserie ist, ne? Und Dante als Charakter, meine ich, war in irgendeiner Liste von den, keine Ahnung, Most Important Video Game Characters auch relativ weit oben, okay, habe ich gesehen. Ja, aber es ist für mich genau das, was wir jetzt eben gesagt hatten, ne? Das ist eine schöne Überleitung gewesen, weil das ist für mich einfach mal Hirn aus, ein bisschen Action anschauen, ein paar coole Sprüche, ja, toll inszeniert. Und ja, es ist jetzt eine Popcorn-Serie, ne? Wo du vorhin bei deinem Müsli warst, sind wir jetzt, glaube ich, eher bei Popcorn.
Genau, aber ich sag mal, es ist schon irgendwie trotzdem cool gemacht, ne? Weil es gibt halt einfach hohe Schauwerte. Das kann man natürlich jetzt hier in einem Audioformat natürlich schwer beschreiben, aber irgendwie die Kämpfe sind cool, die verschiedenen Charaktere sind cool. Ich fand auch, da waren auch gewisse Plot-Twists, zum Beispiel, dass sag ich mal, ohne große Spoiler, ne, dass manche, die böse scheinen, gar nicht so böse sind, und dagegen dieser William Baines, das ist der Vizepräsident der USA, dass der doch nicht so gut ist, wie er zu sein scheint. Sowas kann man natürlich auch erraten, aber ich fand halt einfach diesen Mix aus diesem Worldbuilding, aus Action und so einem gewissen Style, das fand ich irgendwie toll.
Da muss ich aber schon wieder, glaube ich, auf die Tagespolitik kommen. Ich fand natürlich diese eine Szene im Situation Room, ne, mit dem President, mit dem Vice President und so weiter, war schon natürlich wieder, ja, also war natürlich unterhaltsam, aber diese Verballhornung von US-Präsidenten und Politikern, die haben wir jetzt auch schon oft genug gesehen, ja, also nochmal ein Cowboy als Präsident, ja, haut mich jetzt als Gag nicht total irgendwie vom Hocker, ja.
Ja, das stimmt. Ich sag mal, das zieht sich natürlich so durch, ne? Mhm. Also ich glaube, sowohl als sowohl bei Fallout als auch bei Devil May Cry, man wird immer wieder Sachen finden, wo man sagt, ach, muss das jetzt sein? Ja. Aber ich glaube, die Serie ist einfach so, die haben sich einfach gedacht, boah, wir hauen einfach mal alles raus.
Mhm, ja, und was ich auch gut fand, ist, dass die Serie, also ich meine, du hast ja wirklich genau bei solchen total over-the-top-Sachen, ne, hast du die Gefahr, du nimmst es total ernst, dann wirkt es halt sehr albern, ja, und du schaltest irgendwie deswegen geistig aus. Oder du machst halt total ironisch gebrochen, aber dann ist es wieder, dass ich mir manchmal denke, ja Leute, wenn ihr selbst nicht ernst nehmt, warum soll ich es dann gucken? Und ich finde, die schaffen es bis jetzt, Stand Staffel Folge 3, echt ganz gut, dass sie schon zwischendurch mal durchblicken lassen, naja, also das ist schon alles ein bisschen albern hier von der Story her, ne? Aber in sich geschlossen wird es dann wieder ernst genommen und jetzt nicht jetzt irgendwie nur Slapstick.
Nee, das finde ich auch. Und es ist ja auch schwierig, Charaktere aus einem Computerspiel, es kommt ja zum Beispiel auch diese Mary Ann, genannt Lady, vor, ist eine Dämonenjägerin, dass sie aus der überhaupt so einen vernünftigen Charakter für eine Serie gemacht haben, ist gar nicht so einfach, weil in Computerspielen natürlich die teilweise auch, also mehrere jetzt eigentlich recht zweidimensional sind, ne? Und das finde ich, haben sie eigentlich so ganz, ganz schön hinbekommen. Es ist halt keine 1:1 Adaption der Spiele, aber das finde ich auch nicht weiter schlimm.
Ja, ich weiß gar nicht genau, sind diese, die Spiele, sind so Action-RPGs oder einfach nur Beat'em-ups oder was sind die eigentlich so?
Die Spiele, also ich glaube, solche Spiele, also wie damals Devil May Cry, würde ich jetzt ein bisschen vergleichen mit sowas wie God of War. Mhm. Also du kämpfst relativ viel, aber es geht ganz viel um so Kombos. Also das ist auch eine Art von Konsolenspiel oder Computerspiel, das mir nicht so gut liegt, weil du musst halt immer verschiedene Kombos wieder durchführen. Mhm. Also es ist nicht jetzt irgendwie es ist jetzt nicht sowas wie Diablo 4, ne? Es geht halt wirklich darum, in den Kämpfen coole Kombos zu machen, vielleicht so ein bisschen wie so ein Dark Souls Spiel auch.
Ah ja, okay, ja, das sind die Spiele. Also ich meine, God of War habe ich auch sehr gerne gespielt, aber ich war auch einfach grauenhaft schlecht drin. Ja, also.
Und das ist noch God of War, also so wie ich jetzt Devil May Cry von früher noch kenne, dagegen ist God of War noch relativ langsam. Also damals, also ich glaube, es war PlayStation 2, das ist sehr, sehr, sehr schnell das Spiel gewesen. Mhm. Für mich eigentlich fast schon zu schnell.
Okay. Ja, vielleicht, ich müsste eigentlich in meiner Library noch diese 5er Version oder was auch immer das war haben. Müsste ich vielleicht mal den Controller hier wieder an den Computer anschließen und ausprobieren. Nee, aber auf jeden Fall ein sehr schöner Serientipp und ich werde mir die restlichen Folgen auch angucken, weil das ist wirklich sowas, da kannst du einfach mal 2-3 Folgen wegschauen, ja, ohne dass der langweilig ist, aber auch ohne, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, danach einen dicken Kopf hast, weil du zu viel nachdenken musstest, ja.
das finde ich auch gut. Mhm. Ja, und du hast ja, glaube ich, auch noch eine Serie überlegt, die ich nicht kenne, aber von der du mir ein bisschen was erzählen wolltest, ne?
Ja, genau. Ich will dir und den Leuten da draußen von erzählen, wobei ich natürlich auch sagen muss, ich habe kurz überlegt, sollen wir die überhaupt aufnehmen, weil das ist jetzt schon, würde ich mal sagen, so das Jahreshighlight gewesen in der Rezension gegen Ende des Jahres. Und zwar geht es um Pluribus auf Apple TV. Und Pluribus ist eine Serie von Vince Gilligan und da wissen wir natürlich Bescheid, denn der hat ja zwei Hammer-Serien gemacht mit Breaking Bad und dann vor allem mit Better Call Saul, was ich ja eigentlich noch besser fand. Ja. Und der hat jetzt auf Apple TV eben eine Serie gemacht, hat auch wieder Rhea Seehorn, die auch bei Better Call Saul eine der Anwältinnen gespielt hat, mitgenommen. Und ich bin in die Serie rein, ohne irgendwas drüber zu wissen. Und ich versuche jetzt mal so ein bisschen den Spagat, nicht alles zu spoilern, wobei man eigentlich vom Elevator-Pitch, der auch auf IMDb zu lesen ist, schon fast alles über die Serie weiß. Das Salz in der Suppe bei der Serie ist eher die Umsetzung. Aber es geht quasi darum, dass auf einmal fast alle Menschen auf der Erde, ich sag mal, gleichgeschaltet oder Teil von so einem Hive-Mind sind, ja, die also quasi auf einmal nur noch alle eingeteiltes Bewusstsein haben und scheinbar oder tatsächlich auch alle einfach nur noch mega glücklich sind. Ja. Bis auf insgesamt 13 Menschen und einer davon ist eben die Hauptdarstellerin, gespielt von Rhea Seehorn. Das ist Carol, die ist so eine, die hat was mit ihr gemeinsam, oh, die ist nämlich Schriftstellerin.
Aha.
Aber die schreibt eher so, was jetzt ja total angesagt ist, ne, diese Dark Fantasy, Romantasy oder was auch immer heißt, ne?
Ja, das ist nicht so mein Talent.
Ja, genau, aber sollst vielleicht mal einsteigen, weil ich glaube, dann kannst du retiren, wenn es gut läuft. Ne? Also die macht es sehr erfolgreich, ist aber im Prinzip von dem, was sie da als Bücher fabriziert, selbst relativ angewidert, ja, und auch von ihren Fans. Also wir sehen immer wieder Rückblenden, die ist da sehr zynisch und macht es halt als Job, um Geld zu verdienen. Ja? Naja, und die ist also eine von diesen 13 Menschen, die eben aus irgendwelchen Gründen nicht Teil dieses Hive-Minds geworden sind. Das funktioniert über Genetik und wie auch immer. Und ist natürlich auch noch sehr grumpy, also genau das Gegenteil zu diesen glücklichen Menschen. Ja? Und die Serie erzählt jetzt in der ersten Staffel über 9 Folgen hinweg quasi, wie sie mit der Situation umgeht, dass sie auf einmal quasi, ja, alle Menschen, die sie kennt, sind ja quasi weg, ja, weil selbst wenn sie quasi als Hüllen noch leben, sind sie ja aufgegangen in diesem Ganzen. Und wir sehen halt, wie sie versucht, jetzt zum einen damit zurechtzukommen und dann versucht, okay, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen. Sie trifft dann auch auf ein paar von den anderen Menschen und das ist dann auch ganz interessant, weil wir da so ein bisschen das sehen, dass die anderen eigentlich das gar nicht so negativ sehen wie sie. Die wären eigentlich alle gern Teil dieser glücklichen Masse, ja. Und da merkst du schon jetzt einfach von der Prämisse, ne, da kommen natürlich so ein paar relativ klare Analogien vor, ne? Also ist es besser, quasi glücklich zu sein und nichts zu wissen, als vielleicht unglücklich zu sein, aber immer noch ein Individuum. Dann das Thema Individualismus, was ja in den USA vielleicht nochmal ganz anders ausgelebt wird als uns, bei uns. Irgendwie aber auch quasi Kapitalismus, Konsum und Kommunismus irgendwie spielen da ja dann auch rein, wenn diese Themen aufkommen. Es ist aber einfach. So, und jetzt könntest du sagen, ja, Moment, haben wir nicht gerade vorhin den erhobenen Zeigefinger kritisiert? Und ich bin ihn auch weiterhin, würde ich gerne kritisieren. Aber Pluribus hat den einfach gar nicht, sondern Pluribus lebt einfach von dieser Erzählung, von dieser Prämisse, das durchzudenken. Natürlich wirft es diese ganzen Fragen auf, aber halt auch da. Du musst nicht drüber nachdenken und die Serie zwingt dich in keiner Weise drüber nachzudenken. Aber was die Serie halt wieder gemacht, genauso wie schon Better Call Saul, da ist wirklich jedes einzelne Bild, du könntest eigentlich zu jeder Zeit auf Pause drücken und könntest dir ein Wallpaper aus der Serie rauslassen. Weil die Bilder sind immer so toll gemacht und auch die kleinen Szenen sind so toll umgesetzt, dass das alles mega unterhaltsam ist und einfach wirklich im Wortsinne schön anzusehen und dadurch einfach mega unterhaltsam wird. Und noch dazu ist es einfach toll gespielt. Also ich bin richtig begeistert von der Serie und würde dir ans Herz legen, kauf dir halt das iPhone, dass du einen Monat lang umsonst auf die TV kriegst, dann kannst du es gucken und dann hat es sich doch gelohnt.
Ich frage noch mal kurz eine Sache. Ist denn die Serie, wenn ich mir die jetzt vorstelle, ist die eher lustig? Ist die eher ernst? Ist die eher spannend? Ist die eher traurig? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, kann ich nur sagen. Es ist genau wie Better Call Saul. Ne? Es ist von allem etwas. Also in erster Linie würde ich sagen, ist es Drama-Serie. Also Drama im Sinne von jetzt nicht traurig, sondern einfach, ne, Spannung. Natürlich Sci-Fi, wobei Sci-Fi eigentlich außer der Grundprämisse keine Rolle spielt. Ja, also wir sehen Stand jetzt keine Raumschiffe und so weiter. Es ist aber natürlich auch immer unglaublich situationskomisch. Und unterhaltsam. Also ich kann nicht anders sagen, als dass es wie Better Call Saul von allem ein bisschen was ist irgendwie, ja.
Und die Frage klingt ja auch interessant. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass im Grunde so die Frage ist, habe ich als Mensch auch das Recht, zum Beispiel ungesund zu leben? Habe ich auch das Recht, mal eine falsche Entscheidung zu machen? Habe ich auch das Recht, weiß ich nicht, mal meine Nachbarn anzugiften, auch wenn die mir nichts getan haben. Also ist das so ein bisschen so die Frage?
Ja, also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Also, oder ich würde sagen, nicht hast du das Recht, weil das Recht spricht dir die Serie nicht ab, aber die Sache ist, macht es dich vielleicht zu einem besseren, glücklicheren oder schlechteren Menschen, wenn du solche Züge hast, ne? Weil es gibt zum Beispiel auch so eine Szene, in der die Carol dann komplett ausflippt, oder nicht komplett, aber halt wirklich sehr wütend wird und dann eine von diesen Personen anschreit. Und dieses Bewusstsein kann damit überhaupt gar nicht umgehen und die kriegen dann quasi alle so eine Art kleinen Herzinfarkt, ja, weil sie das überhaupt gar nicht verarbeiten können, dass da jemand so wütend ist, ja. Und das ist natürlich so die Frage, ne? Ist es dann eigentlich besser, diese in Anführungszeichen schlechten Eigenschaften nicht mehr zu haben, aber dafür auch gar keine zu haben? Ja, genau, also das ist so ein bisschen das. Und natürlich auch, inwieweit ist es so, die Welt wird ja von einem auf den anderen im Moment friedlich, ja, weil es gibt keine Kriege mehr, niemand will dem anderen was Böses, aber auf der anderen Seite passiert eigentlich auch nichts mehr. Also was ist jetzt besser, ne? Eine friedliche Welt, in der einfach nur noch quasi wie ein Ameisenhaufen gelebt wird, als organisiertes, keine Ahnung, Wesen, oder eine Welt, in der halt jeder einzeln lebt, aber natürlich auch schlechte Sachen passieren.
Letztlich, so klingt es zumindest, geht es ja auch um die Frage, ne, was ist Glück, wann ist man glücklich? Mhm. Das wird ja mittlerweile auch sogar erforscht. Ich habe sogar mal ein Buch gelesen, das ist, glaube ich, von Eckhard von Hirschhausen, über das Thema Glück oder glücklich sein. Und da ging es tatsächlich auch darum, wenn du konstant immer glücklich wärest und bist konstant immer zufrieden, du würdest es ja irgendwann gar nicht mehr merken.
Ja, genau. Das ist wie wenn du permanent schönes Wetter hast. Es ist genau das. Man braucht ja immer quasi das Schlechte, um auch das Gute wieder zu erkennen. Und das ist ja so eine ganz, ganz dumme Weisheit, an die man sich immer erinnern muss, wenn es einem gerade mal schlecht geht.
Ja, genau. Und ich sag mal, auch selbst gutes Wetter kann irgendwann auch mal irgendwie nerven. Also irgendwann hier hatten wir mal so immer super Wetter. Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, wann das war. War das der Sommer 2025 oder 2024? Und da habe ich aber irgendwann auch gedacht, so, ey, immer alles gleich, immer identisch.
Ja, und das ist, deswegen gibt es ja auch so, ne, das merkt man bei sich selbst auch, deswegen gibt es ja auch diese Lifestyle-Inflation, weil wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, du hast jetzt, was weiß ich was, den Computer, den du haben wolltest, ne, und alle Spiele drauf installierst, ja, dann irgendwann gewöhnst du dich dran und dann brauchst du wieder den nächsten besseren Computer oder so, ne, also es ist ja immer, wir sind ja auch so, also wir sind ja nie mit irgendwas dann dauerhaft zufrieden.
So ist der Mensch wahrscheinlich oft. Ja. Aber ein permanentes Self-Improvement, glaube ich, ist auch nicht der richtige Weg.
Nö. Aber es ist ja so. Also ich keine Ahnung, wahrscheinlich zum Beispiel, plaudere ich jetzt mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen noch, weil wir ja gerade bei Thema Konsumkritik auch sind. Ich bin ein totales Konsumopfer, ja, weil in dem Moment, ich bin jemand, ich freue mich, wenn ich was hab, wenn ich es bekomme, ja, aber die Freude darüber ist bei mir auch sehr schnell wieder vorbei. Ja, also ich bin niemand, der jetzt, keine Ahnung, jeden Tag an der PlayStation vorbeiläuft und sich freut, ach Mensch, ich habe eine PlayStation. Ne? Das ist dann ist er halt da und verstaubt.
Ja, ich glaube auch, so, ja, Konsum ist ja oft heutzutage natürlich auch verlockend, ne? Dass wenn du jetzt irgendwas siehst und das kostet vielleicht, keine Ahnung, unter 20 Euro oder gar unter 10 Euro, ist natürlich heutzutage die Verlockung groß. Es ist ja oft nur ein Klick und dann kommt es zu dir. Ne? Mhm. Und aber ja, ich versuche auch in letzter Zeit manchmal mich so ein bisschen zu disziplinieren, weil ich dann wirklich denke, ja, lohnt sich das wirklich? Steht das dann hier vielleicht nur rum? Wo verstaue ich das überhaupt? Mhm. Und bei größeren Sachen, da schützt mich ja manchmal ein bisschen mein Geiz. Ich weiß auch nicht, woher ich das habe, weil bei mir in der Familie so damals, als ich Kind war, also meine Eltern, die kamen mir jetzt nicht so sparsam vor, aber ich bin irgendwie manchmal so bei teureren Sachen, ich kaufe das dann fast schon ungern.
Ach Gott, ich wünschte, ich hätte das manchmal.
Also da ist manchmal wirklich so, wir wollen uns auch schon länger einen Rasenmäherroboter kaufen. Mhm. Aber irgendwie bin ich immer noch so, ach, muss das sein?
Echt? Nee, gerade wenn es um Technik geht. Also da hole ich erst und überleg dann. Ja, also das ist ja, nee, aber ja. Auf jeden Fall möchte ich die Serie dir wirklich ans Herz legen. Ja, vielleicht irgendwann kann man die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich auf Prime gucken. Gut, da muss man wahrscheinlich auch nochmal für zahlen. Ne? Dann blutet dein Herz auch wieder. Aber es ist was, es lohnt sich wirklich, ja.
Manchmal hat man ja auch Glück und die Serien öffnen sich dann auch für andere Streaming-Dienste. Mhm. Ne? Also zum Beispiel war das ja bei Ringe der Macht, dass das jetzt sogar in der ARD-Mediathek im Grunde fast für jeden kostenlos zu haben ist. Ja, ne? Stimmt, vielleicht landet Pluribus ja irgendwann auch mal bei einem anderen Streaming-Dienst.
Ja, das... Genau, wäre doch schön.
Ja, dann haben wir ja, glaube ich, noch eine Serie eventuell, die noch im Raum steht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht durcheinander gekommen. Mhm. Das wäre Last Samurai Standing. Also das wäre noch so eine Serie, die mir jetzt so in den letzten 6 Monaten äußerst gut gefallen hat. Das sage ich schon mal so vorab, weil wenn ich sonst alleine gucke, Serien gucke ich halt oft animierte Serien und das war wirklich mit realen Menschen eine Serie, die mir in den letzten 6 Monaten äußerst gut gefallen hat. Last Samurai Standing ist eine japanische Serie. Ich würde sagen, das Genre ist Action, aber auch ein bisschen Historiendrama. Es gibt bisher 6 Folgen, aber eine zweite Staffel, die ist auch schon fix, dass es die geben wird. Basiert auf einem Roman und es spielt in Japan im 19. Jahrhundert. Genauer gesagt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und das ist auch sehr wichtig, denn Es gibt ja Samurai, kennt ja jeder, und das ist genau die Phase, wo im Grunde die Zeit der Samurai endet. Denn es werden im großen Stil Gewehre, Schusswaffen, Kanonen verwendet und die Samurai werden eigentlich an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Sie dürfen auch ihr Schwert gar nicht mehr offen tragen, dürfen das auch gar nicht mehr eigentlich ohne Schwertscheide beispielsweise so mit sich führen. Und die Hauptfigur ist der Shujiro Saga, ein Samurai, der auch ein Überlebender ist von großen Schlachten. Und bei dem finde ich einfach toll, dass der so eine Mischung ist zwischen einem, ja, der schon viel verloren hat, aber er ist keiner, der jetzt so total aufgegeben hat. Und was ich einfach hier auch noch so spannend finde, ist dann der Titel Last Samurai Standing, denn ich glaube, das kann man verraten, das passiert direkt in der ersten Folge. Das ist so ein bisschen etwas, man sagt, alle Samurai müssen auf so eine Reise gehen nach Tokio, das sind so 297 Samurai und man muss an bestimmten Stationen so Holzmarken vorzeigen und die kriegt man nur, wenn man andere besiegt, also getötet hat. Das heißt, es hat ein ganz kleines bisschen was vielleicht von Battle Royale, ein bisschen was von Squid Game, aber wird sehr, sehr spannend umgesetzt. Ich würde sogar fast sagen, die Serie ist das bessere Squid Game.
Okay, das bin ich gespannt, weil jetzt, wo du es das gerade so nochmal erklärt hast, klingt es ja wirklich wie so ein typisches Netflix. Was ist populär? Squid Game, Shogun, John Wick? Dann lass es da mal was draus basteln. Aber irgendwie bin ich jetzt doch auch interessiert. Ja,
ja, weil ich sag mal jetzt so, ich fand es, also ich zum Beispiel bei Squid Game, stört mich manchmal, auch wenn das Konzept der Serie ist. Squid Game ist ja teilweise wirklich sehr traurig, sehr, sehr melodramatisch. Es ist ja wirklich teilweise furchtbar. Und das hat man, finde ich, bei Last Samurai Standing vermieden. Ja, es sind natürlich schlimme Dinge, die da vorgehen, aber nicht, sage ich mal, ist es wirklich so ganz traurig und ganz so düster wie bei Squid Game. Und wovon einfach die Serie lebt, sind einfach die tollen Figuren, auch die tollen Kämpfe. Also ich habe, das behaupte ich, fast noch nie so gute Kämpfe gesehen. Am Anfang ist so eine Szene ganz ohne Schnitte. Die geht so ungefähr circa, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten, aber es gibt nicht einen Schnitt und das ist einfach so, das zieht einen so in die Handlung rein. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich weiß nicht, ob das viele kennen hier im Podcast. Es gibt auch tolle Antagonisten. Es gibt einmal einen, der heißt Gen Tozai. Der hat mich immer erinnert. Es gibt den alten Film Big Trouble in Little China. Kennst du den?
Ja, ich habe ihn nie komplett gesehen, aber zur Hälfte habe ich ihn schon mal geschaut.
Da gibt es so einen Bösewicht, ne? Oder auch zum Beispiel so ein Typen wie in Mortal Kombat, so, ich weiß nicht, ob du das kennst, das kenn alte.
Ich, ja. Und ich sehe, es, ne, gibt also sogar eine Folge, heißt es sogar Mortal Kombat.
Also ich glaube, das ist halt auch Inspiration. Ja. Und es gibt auch so einen super Gegenspieler, der heißt Bokotsu. Das ist so ein total brutaler Berserker, so ein richtig roher Gewaltkämpfer. Aber der ist irgendwie cool. Die haben auch den so toll designt irgendwie. Mhm. Und du hast auch so typische Tropes. Zum Beispiel der Shujiro am Anfang hat sein Schwert in der Schwertscheide und hat das zugebunden, weil er quasi eigentlich geschworen hat, er will das Schwert am besten nie ziehen mehr und kämpft dann natürlich erstmal jetzt quasi dann so wie mit der Schwertscheide. Mhm. Und natürlich habe ich immer gehofft, boah, jetzt zieh endlich die Waffe.
Ja.
Also das fand ich schon ganz cool.
Ja, ich gucke mir gerade ein paar Bilder auf IMDb an, sieht auf jeden Fall auch schön aus. Ja, das ist vielleicht sowas, da würde ich vielleicht mal reinschauen, weil ich bin durch, klar, darf man jetzt nicht vergleichen, bloß weil es beides in Japan ist, aber ich bin durch Shogun schon ein bisschen angefixt mit dem Thema, ne? Und wenn das jetzt einfach quasi so eine seichte Action-Variante des Ganzen ist, bin ich, glaube ich, für sowas zu haben.
Ja, Shogun, das habe ich fast gar nicht geguckt, das kannst du mir vielleicht sagen, aber ich habe so verstanden, dass bei Shogun sehr viel auch so Intrigen ist und dass bei Shogun sehr viel so verschiedene Clans oder Häuser auch gegeneinander arbeiten. Kann man das so sagen?
Ja, ja, genau. Shogun ist eigentlich schon eher, würde ich mal sagen, ja, okay, da kriege ich jetzt auch wieder Prügel, wenn ich das sage, aber es ist eher noch Game of Thrones, ja, als Action. Ne? Also genau, da geht's sehr viel um Politik, um Intrigen, um Bündnisse und so weiter, aber ist eine super Serie. unglaublich gut.
Ja, und ich finde hier auch dann cool, vielleicht im Vergleich, dass natürlich Last Samurai Standing quasi 50 Jahre oder 80 Jahre später spielt. Mhm. Und ich persönlich mag ja sowas so, die Zeit der Samurai ist vorbei, ne? Mhm. Die haben es jetzt schwer, da dreht sich jetzt der Wind und es ist auch tatsächlich ja auch, obwohl die Serie irgendwie cool ist, ist natürlich auch Historisches drin. Nämlich, dass zum Beispiel die Oberschicht in Japan sich eher westlich kleidet. Ne? Tragen mhm. halt eher so Anzüge, dann wie in England, zwirbeln sich die Schnurrbärte und so.
Ich finde es schon eigentlich auch wieder interessant, ne? wenn man einfach mal ein bisschen, auch wenn es wahrscheinlich sehr vereinfacht und popkulturisch ist, aber wenn man einfach was über andere Länder nochmal lernt, so ein bisschen, sag ich mal, ganz blöd. Und irgendwie ist es ja so, ne, dieses ganze Samurai-Ding, das ist für uns ja schon faszinierend, ne, weil es ist auch so ein bisschen wie unser Rittertum, aber irgendwie dann auch wieder anders, ja.
Und ich sag nochmal zwei Sachen, aber ich will ja hier keine Werbung machen, ich werde ja nicht von Netflix bezahlt. Erstens, die Kämpfe sind einfach geil. Mhm. Ich habe noch nie Kämpfe zum Beispiel gesehen, wo Bogenschützen und Nahkämpfer sich so behaken wie in mhm. dieser Serie. Also das fand ich einfach geil. Und die Frauenfiguren sind auch toll. Also man hat einmal Futaba, das ist eher so eine jüngere Kämpferin, die so ein bisschen wie die Schwache wirkt. Sie ist aber trotzdem irgendwie innerlich stark, obwohl sie nicht gut kämpfen kann. Und dann gibt's noch Iroha, das ist eher so eine Samurai-Kriegerin, mhm. Die stark scheint, aber auch so ihre Probleme hat in so einer Männergesellschaft. Und das haben sie auch cool gemacht.
Das scheint mir auch tatsächlich dann in Japan produziert zu sein, ne? Also das ist nichts, was man irgendwie in Hollywood und dann gedacht hat, komm, wir machen mal eine Samurai-Serie.
Nee, das ist in Japan produziert, ja, ja. Und es sind auch teilweise so japanische Mythen eingebaut. Mhm. Es gibt nämlich in Japan wohl den Mythos, wenn du ein so ein Tongefäß dir nimmst und würdest da, sag ich mal, 100 Insekten, Käfer, kleine Skorpione reinwerfen in das Gefäß, dann würde angeblich am Ende nur eins von diesen Insekten überleben, weil es alle anderen quasi besiegt und gefressen hat und das mhm. steigt quasi wie zum Gott auf.
Mhm. Okay.
Das ist ja auch ein bisschen das Thema, ja, ne? Quasi ja. der letzte Samurai, der dann sich quasi über und aus den anderen dann eventuell mhm. erheben kann.
Okay, ne, ich muss sagen, ich bin interessiert, da ja? Werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Ich meine, ich
ja,
habe,
also
noch habe ich ja das auslaufende Netflix-Abo, ne, was ich mir für Stranger Things geholt habe. Das wird dann auch, glaube ich, wieder beendet werden, aber kann ich ja noch ein paar Tage nutzen.
Ja, kann man noch schauen. Also wie gesagt, das ist auch, also wie gesagt, ich glaube, es lohnt sich ganz gut. Aber es ist natürlich wie vieles natürlich auch subjektiv. Samurais muss man grundsätzlich mögen. Ich glaube, sonst ist es nicht das Richtige.
Ja, aber wer mag denn keine Samurai? Ja, also.
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage.
Kommen auch Ninjas drin vor oder nicht?
Nee, eher weniger, glaube ja. ich. Aber natürlich verschiedene Kampfstile ja. kommen natürlich mhm. vor, ne? Also das ist, haben sie schon natürlich cool gemacht, ne? Weil sonst, glaube ich, wird es auch langweilig werden, weil die haben natürlich im Vergleich zu Squid Game nicht jetzt irgendwie verschiedene Spiele mhm. oder verschiedene Disziplinen. Ich glaube, deswegen ist auch wirklich wichtig, dass du halt einfach verschiedene Kampftypen hast ja. und so, ne?
Ja, ja gut, ich habe ja auch relativ lange Ghost of Tsushima gezockt auf der PlayStation. Hm. Ich bin ja quasi ein halber Samurai, ja? Dann kann ich auch weitermachen.
Ja, ich weiß auch nicht, wo diese Faszination, ne, so für Samurai und Ninjas herkommt, ist natürlich jetzt grundsätzlich erstmal was Verschiedenes, mhm. aber beides fasziniert einen. Ich frage mich manchmal, ob es bei mir daher kommt. Ich fand ja schon als Kind die Ninja Turtles so mhm. toll, wo natürlich beides so ein bisschen verwoben ist, ne, sowohl mhm. so ein Samurai-Ethos, den er vielleicht der Meister Splinter hat, als auch natürlich die Ninja Turtles ja alleine schon im Namen, ne.
Ja. Ja, also ich finde halt einfach das schon mal interessant, weil das ja wirklich schon sehr, sehr nah an dem ist, was wir mit Rittern hatten, ne? Aber halt einfach am anderen Ende der Welt. Also es ist ja quasi wie so ein bisschen so ein Bizarro-Verse, ne? Es ist genau das Gleiche, aber sieht komplett anders aus. Das finde ich schon einfach irgendwie interessant, ja? Und das, man muss halt einfach sagen, das klingt jetzt auch wieder sehr unterkomplex, aber einfach diese japanische Ästhetik ist halt auch einfach toll. Das heißt, man kann sich auch gut angucken. Von daher.
Ja, und ich glaube, so ein Unterschied vielleicht auch noch zu Samurai, zu so einem Ritter, ist, glaube ich, dass so ein Samurai auch immer sowas anstrebt wie so eine gewisse Würde oder so. Gilt vielleicht jetzt nicht für jeden Samurai, aber das würde ich vielleicht so als Unterschied ein bisschen zum Ritter sehen, oder?
Ja, wobei, ich glaube, so ritterhaft, tugendhaft, das ist ja bei uns auch, also Klar, gab dann auch Raubritter und was ist, ich kenne mich auch überhaupt nicht aus. Aber natürlich, ne, es ist, ja, ist vielleicht nochmal ein bisschen anders als mit so einem Ritter. Da, beim Ritter steht, glaube ich, eher das, die Arbeit im Vordergrund, die Kampfarbeit.
Ja.
Ja. Ja, da haben wir doch jetzt nochmal sechs schöne Serien plus ein paar Extra-Tipps den Leuten an die Hand gegeben. Ich vermute ehrlicherweise, dass viele das meiste davon schon geschaut haben und jetzt vielleicht so ein bisschen Meinungsabgleich haben wollten. Aber jetzt gerade hinten raus, vor allem eben nochmal mit Last Samurai, vielleicht auch mit Devil May Cry, vielleicht jetzt was nicht jeder auf der Uhr schon hatte, ne?
Ja, und ich sag mal, wir haben ja auch die Serien jetzt eher eigentlich auch vorgestellt. Also ich finde auch, du hast ja auch bei Pluribus keine Spoiler gegeben und eigentlich bei Fallout wirklich echte Spoiler haben wir ja auch nicht gegeben.
Nee, genau. Und selbst bei Stranger Things haben wir es eigentlich fast geschafft, ne? Aber ja, ich denke, das hat wirklich jeder gesehen. Nee, also ich bin zufrieden mit dem, was wir hier besprochen haben. Was versteht bei dir jetzt noch? Hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, da sollen die Leute auf jeden Fall schon mal den Abo-Button nochmal klicken, falls sie es nicht eh schon gehabt haben, für deinen Podcast, weil da jetzt eben nochmal ein kleines Highlight kommt, abgesehen davon, dass alles bei Hochleveln Highlights sind.
Auch was da noch kommt, also ich habe jetzt eine aktuelle Folge gemacht noch zu Das Schwarze Auge. Manch einer kennt vielleicht noch das Rollenspiel, Das Schwarze Auge. Und wenn es alles klappt, ist aber nicht ganz 100% sicher, der Werner Fuchs, das ist ja einer der Erfinder des Rollenspiels, Das Schwarze Auge, vielleicht, wahrscheinlich ist der bei mir im Podcast bald zu Gast.
Oh, das wär mal ein Ding, ja.
Ja. Ja, ansonsten, ja, das wäre so das Wesentliche, was mir einfällt.
Ja, ich würde sagen, wir können Feierabend machen. Ja, also wir haben jetzt einiges den Leuten, wie gesagt, gegeben. Dann würde ich sagen, Mo, ich habe mich echt gefreut, dass du wieder reingeschneit hast hier, ja, reingeschneit bist. Und dann würde ich sagen, an alle da draußen, falls ihr irgendwas zu den Serien zu sagen habt, teilt es gerne mit auf den diversen Kanälen. Und ansonsten hören wir uns bald, entweder hier oder bei Mo. Ciao.
Ciao, vielen Dank fürs Zuhören.